Wunderschönen guten Abend, gute Nacht. Ihr hört Insert Moin, den wohl täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Ich bin der heisere Manu.
Ich bin der nicht ganz so heisere Micha, aber fast. Kommt auf jeden Fall nah dran.
Gamescom. Partytime. Ja, heute war der erste richtige Messetag, nachdem wir gestern ja so ein bisschen im Podcast geschwommen sind und nicht so richtig wussten, über was wir reden sollen, weil einfach noch nicht los war, die Pressekonferenzen abgesagt wurden. War heute richtig Highlife, der erste Messetag mit Business-Bereich und Wildcards und war schon wieder ordentlich voll.
Und kein Scheiß, jetzt ist wirklich 2:30. Also wir machen jetzt hier so mitten in der Nacht nochmal so Revue passieren und überlegt, ob wir es morgen früh machen, aber das soll ja auch heiß und fertig sein. Deswegen heute gemacht. Ja, und der erste Tag war auch ziemlich, da ging es sofort los. Sehr viel Stress, sehr viele Termine, sehr viele Präsentationen. Man merkt auch wirklich, dass es dann, dass dann auch sehr viel durcheinander läuft. Für viele Journalisten ist tatsächlich der Mittwoch ja auch der einzige Tag, den sie besuchen. Mhm. Also viele reisen ja auch tatsächlich dann schon an dem Tag ab. Deswegen sind heute dann auch die meistens die Publisher und die Slots also wirklich bis zum Rand gefüllt. So, und du merkst auch wirklich, das ist der hektischste Tag eigentlich der ganzen Messe. Es nimmt so in der Woche immer so ein bisschen ab, also Donnerstag ist auch nicht so easy, aber Freitag sind schon alle in so einer Aufbruchstimmung. Und,
ja. Gruß an Jochen Gebauer, wir wollten uns auf ein Bier treffen heute und wir haben es echt nicht gebacken gekriegt, irgendwie einen Slot zu finden, weil jeder irgendwie Termine hatte und da noch. Und ja, wir könnten um 10.45 Uhr hier bei Ubisoft und hat irgendwie leider nicht geklappt, aber beim nächsten Mal.
Genau. Und das Krasse ist, wenn man wirklich von Termin zu Termin läuft, das ist irgendwie so ein Ding, da musst du dir für den Weg auch extra noch eine Viertelstunde einplanen, weil du findest, du triffst unterwegs ständig Leute, die du kennst, so, und da muss man immer stehen bleiben und mit denen plauschen, das ist unfassbar.
Wenn ich Robin sehe von Hook, dann schaue ich immer weg, dann gehe ich schnell weiter.
Absolut, ja, ich auch.
Ja. So, fangen wir doch mal an mit einem Highlight gleich. Ich habe mich sehr darauf gefreut, ich bin ja großer Trekkie. Hallo Daniel. Ja, ich mag Star Trek. Star Trek Bridge Commander ist ein VR-Experience im Star Trek-Universum. Und Micha, du hattest das Glück, du bist mit reingerutscht, weil irgendjemand nicht kam. Genau. Der war bei den Security-Checks irgendwie hängen geblieben. Die übrigens gar nicht so schlimm waren. Mal gespannt, wie es morgen ist.
Achso, das sollten wir vielleicht noch ein Wort verlieren. Also wir wissen natürlich nicht, wie das morgen oder übermorgen aussehen wird, aber es war heute
keine Zeitverzögerung.
Keine große Zeitverzögerung. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass wir jetzt als Presse da reingekommen sind und wir hatten separate Eingänge. Also die normalen Besucher gehen natürlich durch normale Gates, sag ich schon. Ja. Also durch normale Tore durch. Kann sein, dass es für die halt komplett anders ist. Aber die Kontrollen, ich fand sie sogar überraschend halbherzig, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie, ich habe eher das
so ein bisschen pro forma, gell?
Ja, also wir müssen das jetzt machen. Das ist so eine politische Entscheidung, damit wir sagen können, das machen wir jetzt irgendwie so. Also so richtig sicher habe ich mich da nicht gefühlt.
Doch, ich habe mich genauso sicher gefühlt wie die letzten Jahre auch.
Ja, ja.
Genau, Bridge Commander. Star Trek Bridge Commander ist ein VR-exklusives Spiel. Also man spielt es zu viert Multiplayer und es ist ein Star Trek Brückensimulator im Endeffekt. Also es gibt einen Kapitän, es gibt einen Techniker, der die Energievorräte verwaltet. Es gibt einen Helmsman, das ist der Steuermann, der das Schiff lenkt. Und ich war der Tactical Officer. Das heißt, ich habe Schilde, Photonentorpedos und Phaser bedient. Und das ist genau das, nachdem es klingt. Der Kapitän gibt Kommandos. Du warst, was hast du?
Ich war der Engineer.
Ja. Ja. Und hast dann die Energie. Ich kann zum Beispiel nicht Phaser bedienen, wenn du mir nicht die Energie gibst.
Genau.
Und das war dann so aufgebaut, dass wir eine Mission hatten, Zivilisten zu retten, die irgendwo gestrandet waren. Und dann muss halt der mit dem Transporter, muss halt die Leute beamen und halt rechtzeitig Bescheid sagen, weil ich darf die Schilde erst hochmachen, wenn der Angriff erfolgt von den Klingonen, wenn halt die Zivilisten gerettet sind. Genau. Also man musste sehr viel miteinander absprechen, weil jeder einzelne Funktionen nur bedienen konnte. Und man hat sich wirklich halt gefühlt wie auf dieser Enterprise-Brücke. Es war großartig.
Das war ziemlich cool. Also ich muss sagen, so optisch hat mich das jetzt nicht so vom Hocker gerissen alles irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das in diesem VR liegt, aber sieht halt nicht so geil aus. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob sich das jetzt so trägt, weil das hat schon eine bestimmte Statik so. Also man sitzt da und drückt so ein paar Knöpfe. Aber das große Aber ist halt einfach, es ist halt geil, auf der Brücke zu sitzen. Es ist halt geil, auf der Brücke zu sitzen. Und vor allen Dingen, das Coole ist ja, ich bin jetzt nicht so, habe jetzt nicht so viel VR bisher mitgekriegt. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Erfahrung dann so in einem eigenen Körper zu sitzen und ich war halt so eine von diesen heißen Star Trek-Bräuten.
Stimmt,
das war voll geil. Aber es war cool. Ich guck's da mir runter und so, wow, wer bin ich denn? Und war schon fast versucht, die Stimme von Uhura nachzumachen irgendwie. Und aber es war auch eine coole Atmosphäre. Also du hast dann wirklich so diese Brücke, du schaust nach vorne, hast du diesen, die Sicht nach draußen auf den Weltraum sozusagen. Und bekommst dann von den Captain die Befehle und der sagt so, hier, drück mal hier schön den Warp, und dann musst du ihnen halt natürlich auch Rückmeldung geben, und ja, das ist der Reiz, die Kommunikation.
Genau.
Aber ich erinnere dich an dieses iPhone-Spiel, was wir mal gespielt haben.
Ja, mit diesen Brücken, das war im Prinzip genau das Gleiche. Ja, genau.
Das Gleiche, nicht chaotisch, also in ernst und seriös.
Ironisch, und das war jetzt halt quasi Star Trek Series.
Ja. Genau, aber war eigentlich schon cool. Ich hoffe halt nur, dass es bei den Aufgaben, es war jetzt natürlich eine Demo-Mission, blablub, das war auch sehr irritierend am Anfang, weil ich wusste, ich musste die Begriffe, ich kannte das alles nur aus dem deutschen Fernsehen, ehrlich gesagt.
Man kann es auf Deutsch spielen übrigens auch. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil die Kommunikation mit den Leuten von Yubi war halt Englisch, deswegen wäre es blöd gewesen, da jetzt einzelne Begriffe auf Deutsch zu haben.
Richtig, aber ich musste es trotzdem halt übersetzen für mich, weil ich habe früher als Kind natürlich Star Trek im ZDF auf Deutsch gesehen so und hatte jetzt nicht alle englischen Begriffe drauf, aber in der Zeit geht's und manchmal droppte bei mir so die rechte Hand so aus. Also ich habe versucht, es ging irgendwie darum, wir mussten aus einem Schiff, das jetzt gerade im Begriff hat zu explodieren, glaube ich, Leute retten, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, und dann wurden wir halt gleichzeitig angegriffen und dann ging es halt, der Captain musste halt abwägen, wie viele Zivilisten wollen wir retten und wann müssen wir unsere Schilde hochfahren, um uns selber zu schützen.
Genau.
Und das entscheidet halt der Kapitän, aber natürlich können halt auch, wir haben jetzt alle Order befolgt, aber ist natürlich auch reizvoll, zu sagen, so der Techniker kann ja auch sagen, nee, ich fahre jetzt die Schilde einfach hoch, fick dich, Captain, und dann solche Geschichten. Star Trek Feeling pur, fand ich, also total, sehr, sehr, sehr treffend. Ich habe dem auch gesagt, ich habe früher von CBS so eine DVD, also als die CD-ROMs neu waren, habe ich so eine DVD gehabt, wo man in einer 3D-gerenderten Enterprise rumlaufen konnte.
Ja,
und dem 18-jährigen Manu möchte ich jetzt gerne als Future Manu erzählen, dass ich heute eben auf der Enterprise in VR gesessen bin und die Schilde hochgefahren habe. Und das war, damals hätte ich davon geträumt und jetzt ist es schon so ein bisschen so eine Erfüllung.
Also wenn du jetzt in der Zeit zurückreisen würdest, so würdest den Vergangenheit, den Past Manu, dann sagen irgendwie so, das ist dann, und dann wird dein Kopf explodieren.
Ja.
Weil dann wird Future Manu sich in Luft auflösen, weil du das einfach nicht überlebst. Das ist einfach zu viel mit deinem Gehirn. Also ich würde es nicht machen, aber es ist wirklich cool. Also
aber vielleicht wäre Future Manu dann total reich, weil ich dann der Lucky Palmer wäre.
Ja, scheiße, dann hättest du auch Apple-Aktien gekauft, ne?
Ja.
aber ich fand es auch cool. Also ich bin mir nicht sicher wegen der Mission. Es war jetzt
eine Demo-Mission. Vor allem, wie lang das halt hält.
Und wie geil das ist, also wenn man das jetzt 4 oder 5 Stunden spielt, das kann man echt schwer sagen, aber wir werden es echt schnell herausfinden, weil das kommt ja tatsächlich jetzt auch schon dieses Jahr raus.
Ja, es kommt halt so im Herbst, wenn dann auch Sony VR kommt. Wir haben es jetzt auf Oculus gespielt mit den neuen Touch-Controllern, die super geil sind. Habe ich heute ein paar Mal benutzt. Und man greift halt wirklich mit dem Pinschen, mit dem Finger und Daumen, kann man wirklich so die Control-Tasten und so an deinem Panel bedienen. Allerdings habe ich mich jetzt gefragt, jeder von uns hatte, glaube ich, nur 2 Knöpfe im Endeffekt. Ich hatte die Phaser, ich hatte Torpedos und ich hatte Schild und ich hatte Scannen.
Ich glaube, dass man in dem Spiel wirklich nur fingern kann. Also
danke.
Wirklich nur mit dem Finger nach vorne.
Ja.
Es gibt halt nichts anderes. Ne?
Aber unabhängig von den Touch, aber ich glaube halt, dass die Funktionen, das ist ja so ein Viererspiel und arg viel mehr Funktionen gibt es auf der Brücke, ehrlich gesagt nicht. Ich habe vorhin auch auf der Party mit einem gesprochen, wo ich gesagt habe, so ein Star Trek-Job ist eigentlich 8 Stunden da Schilde hoch und runter fahren und alle 2 Monate kommt mal ein Klingone vorbei.
Es gibt doch diese schöne Szene mit Data, wo er diesen Gefühlschip reinmacht bei treffender Generation und wo er dann anfängt rumzusingen, so Lebensform. Also nicht klar, Lebensform. Und das wird, also wenn du nicht die wenn die nicht so diszipliniert sein müssten.
Wir hatten 2 Gin Tonics jeder.
Ja, es tut mir leid, ist mittlerweile lob. Aber das ist, wenn sie nicht diesen, wenn sie sich nicht benehmen müssten, ich glaube, die würden ganz schnell in so, das machen, was Data macht. Weil die haben da eigentlich das umgesetzt, was die Star Trek-Leute sich seit Jahren gedacht haben. So, eigentlich ist der Job doch voll scheiße.
Ja, voll langweilig
zu drücken. Ja, aber das ist aber trotzdem cool. Ich fand, für Trekkie ist noch eine interessante Information, das Ganze spielt in diesem Abrams-Universum.
Genau, in dem Film, es war die Film Enterprise, genau.
Genau,
ohne Lensflare, der Michael hat gleich nach Lensflares gefragt.
Dass die da nicht drin waren, eine Frechheit. aber cool ist, dass dieses Raumschiff, was die da haben, kommt auch gar nicht in der Serie oder im Film vor, aber das ist wohl Kanon.
Wir waren nicht Kirk und so, genau.
Genau, wir waren auch nicht Kirk, also es spielt wohl im Universum, was hat mit der Geschichte jetzt erstmal nichts zu tun, aber das Raumschiff ist Kanon, weil das wohl ein Konzept ist, das im Film dann doch nicht genommen wurde, irgendwie so, also
das ist der Enterprise natürlich sehr ähnlich.
Ich habe den Namen jetzt nicht drauf, irgendwas mit NX oder so. Ich habe keine Ahnung, oder irgendeine Nummer. Aber es ist auf jeden Fall offiziell. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine dumme Erfindung.
Und so kurz zum Abschluss noch, also es wird wirklich eine Kampagne geben, dass man eben so mehrere Missionen, die miteinander zusammenhängen, man fliegt wahrscheinlich irgendwo hin, muss irgendwas erkunden, irgendwas scannen, irgendwas retten, vielleicht gibt es dann irgendwie noch, auch so Diplomatie wird es wahrscheinlich geben, vermute ich mal, haben sie nicht bestätigt, dass die dann so on-screen, so, weißt du, so Klingons on-screen, dass du dann vielleicht noch irgendwie Dialogoptionen oder sowas hast, das wäre noch ganz cool. Away-Missionen, also Missionen auf Planeten wird es nicht geben. Ich habe gesagt, die sollen einfach Hello Games von No Man's Sky fragen und die Planeten nutzen.
Aber so, so generierte Missionen soll es wohl auch geben, ne? Also solche, die zufallsgeneriert sind,
habe ich rausgehört. Wenn man die Kampagne durch hat, kannst du einfach losfliegen und dann kommen halt irgendwelche zufälligen Missionen.
Ja, und was abschließend wirklich nicht alt, also nie alt werden wird, ist Lambada-Tanzen auf der Brücke. Weil wenn sich alle freuen, können natürlich alle auch ihre Hände heben und das siehst du bei der Mitspieler dann auch so.
Ja, du saßt hinter mir, gell?
Ja, virtuell.
War ein bisschen irritierend, weil du saßt im echten Raum links von mir und warst dann aber hinter mir.
Genau.
Das war ein bisschen irritierend, aber du hast dann immer gesehen, wie ich so mit dem Finger so, so den Mexican Cowboy so piu piu.
Und als wir das geschafft haben und den Warpsprung überlebt haben, haben wir dann alle auch getanzt irgendwie so.
Ja, 18 im Sitzen halt.
Ja. Im Sitzen natürlich, klar. Also die sitzen, also das muss man sagen, die sitzen halt die ganze Zeit, den ganzen Tag. Sie kann Thrombose kriegen bei Star Trek.
Stimmt, das ist, die haben bestimmt so Strümpfe an.
So Antithrombose.
Also ich ich bin sehr freudig erregt über dieses Spiel, weil es einfach genau das ist, was man von diesem Spiel erwartet.
Ja.
Aber Langzeitmotivation wird sich zeigen. Ich denke, das spielt man irgendwie mal einen Abend und dann ist auch gut, ehrlich gesagt. Und dann macht man es vielleicht mal wieder.
Ja,
oder gut, man spielt aber die Kampagne halt durch.
Aber auf der anderen Seite, wenn man herber Star Trek-Fan ist, also noch mehr draufsteht als wir beide, dann ist es, glaube ich, schon ziemlich geil. Also ich glaube schon, dass da ein kleiner Traum in Erfüllung geht.
Und halt Online-Multiplayer. Du musst ja nicht irgendwie vier Leute mit Oculus irgendwie ins Zimmer sperren. Das war sogar eher irritierend, weil wir uns dann doppelt gehört haben, so über über die Lautsprecher und über...
Und sind wir mal ehrlich, so viele gute Star Trek-Spiele gibt's leider nicht. Nee. Irgendwie, da braucht man dringend mal ein gutes. Und ich glaube, Ubisoft hätte jetzt theoretisch die halt einfach die
Fähigkeit. Und es ist ja ausbaufähig. Also wenn das Ding irgendwie funktioniert, dann kannst du ja Mission Packs machen, dann kannst du die originale Enterprise, dann kannst du die TNG Enterprise machen, dann kannst du auch von mir aus auch... auch die ganz alten Serien, da wird es ja dann auch Möglichkeiten geben, das auszubauen.
Mhm.
Gut. Sehr cooles Ding, aber auch sehr, sehr nischig natürlich auf seine Art. Ich glaube nicht, dass sich so finanzieren wird, dass so nur viele Leute
die Lizenz das kaufen. Hauptsächlich natürlich, ja.
Aber ich finde es toll, dass Yubi auch so solche Dinge irgendwie ausprobiert.
Yubi van Kenobi. Und das jetzt mal fies zu mischen.
Wo warst du denn dann? Also ich habe, mach du mal. Wo warst du denn
danach? Ja, ich hab danach die Indie-Arena besucht, aber nicht die Indie-Arena-Booth. Das ist irritierend. Ich habe mich auch gefragt, warum die sich noch nicht kloppen um den Namen. Aber Indie-Arena ist halt ein Publisher für Indie-Games. So. Und da habe ich mir drei Spiele angeguckt. Eins vorweg, also ich habe da auch Interviews aufgenommen. Diese Interviews, also die Audiobedingungen waren so derart beschissen, dass ich euch jetzt nicht diese verrauschten, übersteuerten, total schlecht hörbaren Interviews um die Ohren hauen werde. Ich werde mir das in Ruhe nach der Gamescom anhören und entscheiden, ob ich das jemandem zutrauen kann. Aber wirklich, wir waren zwischen zwei Ständen, die haben irgendwie einen Wettbewerb gemacht, wer den fetteren Bass hat. So. Und das war einfach nicht so cool zum Aufnehmen. Da konnte man nicht viel machen. Aber ich kann euch erzählen, was ich gesehen habe. Eins, was ich sehr, sehr cool fand, war ein Spiel, das hieß, scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das mit den Wikingern. Sag nochmal. Drogen.
Keine Ahnung.
Boah, ich hab grad voll die Lücke. Scheiße. Oh, hilf mir mal. Ich weiß es jetzt gerade
wirklich. Und nun ein paar Takte Musik.
Ja.
Manu hat einen Bart.
Ich weiß es gerade wirklich nicht.
Also dann schaust du jetzt in deinem Terminkalender, was du hattest, und ich erzähle so lange was über Civilization.
Ja.
Civilization 6. So. Genau das, was man erwartet.
Ja.
Civilization, aber eben mit neuen Features, neue Grafik-Engine, alles neu.
Mhm.
Und wir konnten ein paar Runden anspielen. Ich meine, Civilization zu bewerten nach einem 20, es war nicht mal 20 Minuten, war eine Viertelstunde anspielen, die ersten 20 Runden, das war, oder 50, lass es sein, das war natürlich viel zu wenig, um jetzt schon zu beurteilen, ob es ein gutes Civilization ist. Aber ich war sofort wieder in diesem, oh geil, ich will weiterspielen. Ja, ich habe dann auch gleich so gesagt, so hey, kann ich den Platz für 3 Stunden reservieren? Ich will hier nicht mehr raus und so. Ich mag die neue Grafik. Das ist alles so Comic-Grafik, viel mehr so Hand, es hat so ein handgezeichnetes Feeling und auch so schöne Details. Wenn du rauszoomst zum Beispiel, dann siehst du wie so ein Pergamentpapier. Also der Fog of War ist nicht mehr einfach ein grauer Rauch, der da so über der Welt schwebt, sondern du hast wie so eine Uncharted-Karte einfach vor dir. Du hast so ein beiges Pergamentpapier und wenn du mit deinen Truppen da langläufst, dann zeichnet sich das halt quasi so hin, wo du jetzt dein neues Land entdeckst. Und aber auch so unter der Haube richtig coole neue Features. so die Politik hat sich verändert. Du hast jetzt nicht mehr so einen festen Policy-Strang, dass du sagst, ich gehe irgendwie nur noch auf die und dann investierst du da deine Punkte, sondern du schaltest so im Prinzip wie so Spielkarten frei mit neuen Policies, also mit neuen Politikoptionen.
Ja.
Und kannst dann diese Politikoptionen, die haben dann so verschiedene Kategorien und kannst dann halt sagen, okay, militärpolitisch möchte ich diese Politiklinie jetzt fahren und kann sie aber jederzeit auch wieder wechseln. Also dadurch bietet sich natürlich viel mehr Möglichkeiten. Und große Neuerungen sind, dass du Forschungsboost finden kannst. Also wenn du gewisse Dinge machst, bekommst du thematisch relevant Boost in der Forschung. Mhm. Das heißt, du baust zum Beispiel eine Küstenstadt und bekommst dann halt einen Boost in der Entwicklung des Segelgeschichte, also Sachen, die naheliegend sind. Mhm. Du kannst aber auch zum Beispiel Barbarendörfer irgendwie einnehmen und findest dann halt so wie früher auch nicht eine ganze neue Technologie, sondern halt entsprechende Boosts oder solche Geschichten. Und passend zur Gamescom, haben gesagt, 25 Jahre Jubiläum Civilization, haben sie den deutschen Anführer gezeigt und das ist der Rotbart Barbarossa. Finde ich eine sehr coole Wahl.
Ja, ja.
Den haben sie präsentiert. Das hat natürlich auch sehr gut gepasst und haben natürlich auch so Spezialgebiete. Es gibt jetzt eine neue Möglichkeit, Stadtgebiete zu machen. Also du gründest deine Stadt und hast dann so wie früher eben auch deine Monumente und so, die du bauen kannst. Aber es ist jetzt spielt jetzt eine entscheidende Rolle, welche Stadtteile du wo anbaust.
Mhm.
Ja, also die Deutschen, der Barbarossa hat zum Beispiel die Hansa, die er bauen kann, die da dann irgendwie Boni gibt bei Waren und Handeln und solche Geschichten. Und du musst dir dann aber überlegen, auch wo baue ich das hin? Also wenn du eine Küstenstadt baust, brauchst du halt den Hafen irgendwie auch an Wassernähe und kannst nicht einfach nur sagen, ich baue einen Hafen und solche Geschichten. Also es wird ein bisschen komplexer, aber spielt sich immer noch sehr fluffig Civilization. Auch durch den Comic-Grafik hat es irgendwie, fühlt sich ein bisschen zugänglicher an, so ein bisschen gestreamliner, aber ohne jetzt an Komplexität zu verlieren. Also ich glaube, es wird für Civilization-Fans wie mich auch wieder ein gutes Civilization und es wird jetzt nicht sowas wie Civilization Revolution, was auf den ersten Blick so den Anschein machte durch die Grafik.
Ja, das Civilization Revolution war ja so mega reduziert. Ja,
das war halt für Konsolen gemacht.
Das war halt super, super für Konsolen irgendwie gemacht und das fand ich auch, also das hat mir auch nicht so gut gefallen. Also Civilization lebt ja auch so von dieser Komplexität irgendwie, die du irgendwie brauchst und das ist halt irgendwie.
Und genau die, was ich, bist du auch so einer gewesen, der die Arbeiter immer automatisiert? Also in den Anfangsrunden von Civilization habe ich immer die Arbeiter selber die Felder bestellen lassen und so. Und irgendwann, wenn du zu viel Micromanagement, das hat mich dann genervt. Und das haben sie eben auch gemerkt, dass die Leute irgendwann immer diese automatischen Arbeiter machen.
Mhm.
Und die haben sie jetzt komplett abgeschafft. Also Arbeiter, am Anfang ja mit die wichtigsten Einheiten, die haben jetzt drei, die bestehen aus drei Leuten. Und du kannst sie ja dreimal benutzen.
Ja.
Das heißt, wenn du eine Farm baust, stehen da nur noch zwei Arbeiter. Also eine Arbeitereinheit besteht aus drei Arbeitertypen.
Mhm.
Das heißt, die haben drei Ladungen. Und wenn du drei Sachen machst, dann sind die weg, dann musst du neue bauen. Also die verbrauchen sich jetzt. Und so Sachen wie Straßen formen sich jetzt wie früher bei Siedler zum Beispiel automatisch.
Das heißt,
wenn du Handelsrouten etablierst, dann formen diese Handelsrouten eben Straßen zwischen den Städten. Das heißt, du musst nicht mehr händisch jetzt so Straßen bauen und solche Geschichten.
Das ist cool.
Ja, also das alles ein bisschen organischer und ergibt sich eben. Also so solche Sachen, die Micromanagement waren, fallen weg und dafür kommen andere Micromanagement-Sachen dazu.
Okay, das ist cool.
Ja.
Okay, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Es ist nicht die Indie Arena, es ist der Indie Garden. So viel Indie, da kommt man mal mit den Namen durcheinander. So, jetzt ist mir aber tatsächlich wieder eingefallen, wie die Titel heißen. Boah, es ist einfach spät nach so einer langen Messe. Wie lange sind wir jetzt da? Vor 20 Stunden.
Messe-Noob.
Ja, echt. So, okay, das Gedächtnis hat ein Loch gehabt, aber ich habe dort gesehen, ein richtig geiles Spiel, und zwar hieß das Northgard. Das ist so ein Strategiespiel, so im Aufbaustil von so Anno oder Siedler aus so ein bisschen. Wo es darum geht, dass du in der, dass du als nordischer Landsmann, als nordischer Herrscher, sag ich mal, dass du im Prinzip Gebiet eroberst. Also eigentlich ein relativ einfaches Ziel. Aber das Besondere ist, dass
Kurze Frage, ist es von den Leuten, die Evoland gemacht haben?
Ja, genau. Das ist, das sind die Leute, die, ich glaube, Shiro Games heißen die. Mhm. Ne? Genau. Shiro Games, ich habe mit dem Niklas Kanase, wenn ich seinen Namen richtig ausspreche, gesprochen. Der ist der Entwickler an dem Spiel. Und der hat, die kommen aus Frankreich, die haben, das ist jetzt, glaube ich, ihr drittes oder viertes Spiel, also die haben schon ein paar Sachen vorher gemacht und das sieht man auch, weil
Das erste, was mir aufgefallen ist bei der Northgard, ist das super geile Art Design. Das sieht geil aus. Also es war so ein Spiel, das hätte dem Florian Krapp total gut gefallen, weil das ist sehr, sehr bärtig. Also alles hat einen Bart. Man zoomt dran und man kann so richtig schön die Bärte an den Arbeitern sehen. Das ist großartig. Und alle haben so extrem, ich mag die Details, also so Schmiede zum Beispiel, die schmieden nicht einfach nur so, die schmieden so richtig hart mit dem Hammer und so. Und wenn Leute kämpfen, holen sie auch richtig aus. Und das sind so richtig übertriebene, große, weite Animation. Und die Farbgebung ist unheimlich schön. Das ist sehr pastellig von den Farben. Sehr angenehm fürs Auge. Und das Besondere ist, dass sie sich an dieser ganzen nordischen Mythologie so bedient haben. Also du hast nicht so Fantasieelemente drin wie Magie oder so ein Zeug. Also das jetzt nicht. In diese Richtung geht's nicht. Aber du hast auf jeden Fall so Fabelwesen wie Riesen oder irgendwelche Untoten, die einen bestimmten Namen hatten. Auch so zum Beispiel Gottheiten oder bestimmte wichtige Tierfiguren spielen da einfach eine große Rolle. Das ist ganz cool. Ansonsten sah es einfach wieder nach einem schönen Wuselfaktor-Spiel irgendwie aus. Also das, was bei Siedler so sich teilweise so ein bisschen zerfasert, das wirkte dort deutlich konzentrierter. Und das wäre sehr stark darauf ausgelegt, dass man Gebiete erobert. Und das also wirklich das auch klar aufgeteilt. Also es ist nicht so, dass es wie bei einem Elster-Strategiespiel ist, dass du so ein Fog of War irgendwie auflöst oder so, sondern es sind so Bereiche, die sind wie auf so einem Hexer-Spiel irgendwie aufgeteilt, so ein bisschen wie bei Battle Isle. Nicht ganz so streng technisch und nicht ganz so streng aufgelöst irgendwie, also schon so ein bisschen individuell gestaltet. Aber du hast die Bereiche, die du zum Beispiel erobern kannst, sind immer klar aufgelöst. Und das Interessante ist, dass du da Tribes hast. Also wenn du da zum Beispiel, du kannst Multiplayer spielen, ganz normal, oder halt auch gegen die KI irgendwie antreten. Und dann hat jeder so ein klar begrenztes Gebiet. Und dann können diese beiden Siedlungen nebeneinander bestehen. Und dann musst du halt gucken, wie du mit den Ressourcen irgendwie klarkommst. Du kannst aber auch jederzeit auf dieses Feld klicken und sagen, I declare war. Also du kannst dann halt Streit anfangen und dann ne, verlagert sich natürlich dann entsprechend das Spiel. Und das fand ich ganz cool. Und diese Parteien, das können auch teilweise mystische Figuren sein. Zum Beispiel gab es dann ein Feld, das wurde dann besetzt von Riesen. So, und wovon man sich mit denen anlegt, muss man sich natürlich überlegen, wo man es halt machen möchte. Es sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ist jetzt noch in so einer sehr frühen Early-Alpha-Phase irgendwie, also war jetzt noch nicht so komplett fertig. Es gibt dann halt so Elemente wie Season-Wechsel. Da hat er aber gesagt, es gäbe nur zwei, also Sommer und Winter. Die ganzen Zwischenstufen werden nicht berücksichtigt. Und es sah echt nach einem coolen Strategiespiel aus.
Hatten Sie diesmal in den Stand?
Nee, das war dieses Indie-Garn-Ding
irgendwie, nee, das war ein Computer. Als die mir Evoland 2 gezeigt haben, letztes Mal habe ich doch erzählt, da mussten wir uns auf den Boden setzen, hinten im Messeflur, weil sie irgendwie nur so ein, und dann hat er seinen Laptop aufgeklappt, der eine hat mir was erzählt und der andere hat noch so irgendwie so ein Bild erstellt und mich dann auch spielen lassen. Ja.
Die hatten zumindest einen Tisch.
Na, immerhin.
Hatten einen Tisch und waren noch zu zweit da war halt der Entwickler dabei und die Community Managerin irgendwie und die mussten das jetzt nicht mindestens alleine machen. Das war schon weit. Aber es sah echt sehr gut, sehr professionell aus. Da war ich sehr, sehr angetan von. Cooles Ding. Cool. Also wer auf solche Spiele steht, unbedingt mal im Auge behalten. Das kommt, wird wohl wahrscheinlich irgendwie in ein paar Monaten erst rauskommen, aber es sah auf jeden Fall cool aus. Also Northgard hieß das. Ja. So, jetzt hab ich den Namen auch.
Jetzt hast du ihn endlich.
So, dann habe ich gesehen, ein anderes Spiel, was noch sehr viel früher in Entwicklung war. Das kommt jetzt erstmal, wenn überhaupt, in den Early Access. Aber die Idee ist geil. Das ist wie The Sims. Nur spielt in einer apokalyptischen Welt, wo du Kinder spielst, die ihre Eltern aufgrund eines Krieges verloren haben.
Ach, das
heißt,
Scheiße.
Ja, genau. Und das heißt The Orphan Age und erinnert auch, also das hat der Entwickler auch gesagt, hat total krass an This War of Mine.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich auch so,
ja. Ja, genau. Und er hat auch gesagt, das ist von der Idee relativ ähnlich, ist vom Spielprinzip aber eher wie The Sims, weil es darum geht, dass es denen irgendwie gut gehen soll. Er sagt halt, finde die Grundidee von Sims super, der Entwickler, aber was ihm immer gestört hat, ist, dass es so happy ist und so total auf Fröhlichkeit und er sagt, er würde sich sowas mal wünschen, wenn es mit einem ernsten Kontext ist. Und das ist sehr, sehr gritty, also man hat schon in dieser Early-Phase bemerkt, dass es total düster ist. Also du hast dann irgendwie so einen Raum gehabt, wo die Kinder halt aufwachen und dann konntest du so Sachen machen wie Lagerfeuer legen, damit es denen halt gut geht, damit die Wärme haben und so und du musstest dich um Hygiene kümmern und so. Das wurde jetzt nicht alles visualisiert, hat auch gesagt, das wird so nicht passieren, aber man sieht dann in den Stats, was da alles an wichtigen Sachen drin ist.
Also Sims-Spielprinzip, aber mit einer
postapokalyptischen. Ja, genau. Man hat dadurch, dass es ein bisschen weiter in der Zukunft spielt, es gibt also nämlich so viel über diesen Krieg verraten, aber das ist wohl so, dass dann halt auch Leute abgeholt werden von zu Hause. Und die Geschichte dieser Kinder, die du am Anfang hast, ist wohl, dass der Soldat dann es nicht über sich bringt, diese Kinder halt zu erschießen und lässt die dann einfach zurück. Das ist halt der traurige Anfang. Und man guckt sich auf dieser Karte um und es gibt dann auch wirklich eine Stelle, wo vor der Tür, also du bist halt eingesperrt in diesen Raum, musst du erstmal raus, aber vor der Tür liegen dann auch Leichen von Erwachsenen und so und du bist halt einfach komplett allein. Super düster, super gritty. Aber was er mir erzählte, klang echt auch interessant. Und ich glaube, wenn sie das gut schreiben und das klang so, dass sie das wirklich auch ernst nehmen, das Thema, dann glaube ich schon, dass es gut werden kann. So.
Ja, weil die Sims-Mechanik kann ja auch mit einem ernsten Kontext funktionieren. Hat man ja bei This War of Mine auch gesehen, auch wenn es dann dadurch ein bisschen träge war, das Spiel, und tröge. Aber das sollte ja auch quasi zeigen, wie Alltag von Zivilisten in Kriegsgebieten sein kann, wie ätzend und anstrengend.
Richtig, und das geht halt so ein bisschen halt, also es wird vom Spiel her sich
wie heißt da, das nochmal?
Orphan Age heißt das. Es wird sich vom Spiel her, wird sich das natürlich ein bisschen Freiheit nehmen, dadurch, dass es in der Zukunft spielt. Also wird auch Zugriff zum Beispiel auf Suchdrohnen haben oder auch so bestimmte technische Mittel, die es jetzt halt in aktuellen Kriegsgebieten natürlich nicht gibt. Mhm. Das würde das Spiel aber natürlich dann auch sinnvoll erweitern. Das sind so Gameplay-Elemente. Das sah gut aus. Und eine Hauptaufgabe ist natürlich, andere Überlebende zu finden. Und da hatte der mich sofort am Haken. Hat gesagt, er hat irgendwo unten so eine Leiste an Personen gehabt. Und er konnte auf jede Figur klicken. Und hat erzählt, das ist in diesem Bild noch nicht drin, aber es wird später so sein, dass jede Figur auch einen individuellen Charakter irgendwie hat. Jeder hat eine Geschichte, jeder hat auch wirklich eine Familie gehabt. Und nicht bei allen Kindern sind die Eltern tot. Also es kann auch sein, dass die Eltern einfach nur vermisst sind oder vielleicht.
Happy End.
Ja, also es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass die auch finden. Oder vielleicht, und jeder entscheidet auch so ein bisschen, wie die Kinder dann auf die Situation reagieren. Die anderen vielleicht kümmern sich um andere Überlebenden, aber vielleicht suchen andere auch Rache und wollen irgendwie was tun und machen irgendwas Dummes. Das kann alles, also irgendwie alles offen. Und ich fand die Idee richtig, richtig cool. Aber ein sehr frühes Spiel. Aber er wirkte sehr überzeugt, hat gesagt, er hatte nie so die Kohle dafür, dieses Projekt zu machen. Ist aber halt irgendwie schon seit 5 Jahren an diesem Konzept dran und so. Und jetzt hat er endlich mal
einen Publisher gefunden,
auch die Zeit gehabt, jetzt diesen Prototypen zu machen. Und das wirkte auf mich auf jeden Fall schon ziemlich überzeugend. Da bin ich super gespannt, was kommt. Aber bis wir eine fertige Version sind, wird es noch ein bisschen dauern. Also er sagte selber vielleicht so 1-2 Jahre oder so. Und Soundtrack hat er nochmal erwähnt, er arbeitet da mit einem Komponisten zusammen und das wird auch alles so ein da geht's sogar von der Zeit zurück, so ein bisschen so Synthi-Sound düster werden, so. Also da bin ich schon sehr gespannt auf die Mischung.
Cool.
Und das letzte, was ich gesehen habe, war ein Spiel, muss ich jetzt auf den Soundtrack gucken, weil der ziemlich cool war, das ist Drifting Lands. Das ist eine Mischung aus Shoot'em Up und Hack'n'Slay-Loot. Also Looten und Leveln. So ein Spiel, das wird den Trend gefallen. Weil, also die Idee ist, es sieht erstmal aus wie so ein Shoot'em-up. Also man fliegt von links nach rechts mit seinem Raumschiff und knallt alles vom Himmel. So, erstmal nichts Besonderes. So, und sieht auf den ersten Blick erstmal so aus wie jedes andere. Schönes Art-Design, gut gemacht, sah technisch sehr gut aus, aber hätte ich jetzt gedacht, sieht als, ne? Also das ist nicht so. Und dann hat er erklärt, nee, also das Geile ist, dass man halt während dieser Sequenzen immer Zeug einsammelt. Und dann sein Raumschiff so wie in Diablo halt aufrüsten kann, so. Und das sind dann halt nicht Körperteile oder irgendwie eine Rüstung oder so, sondern du rüstest irgendwie dein Schild auf oder deinen Antrieb oder anderes Zeug. Und dann war ich noch nicht so überzeugt und dachte, ja, okay, das wird ja bestimmt langweilig, wenn man immer wieder diese Level spielt. Und dann hat er mir die Kombinationsmöglichkeiten der Waffen und so gezeigt. Und das ist geil. Dann hat's mich plötzlich überzeugt. Weil dann konntest du dann dein Schiff so zusammenstellen, dass es sich auf deine Spielweise anpasst. So, wenn du halt total der aggressive Typ bist, dann kannst du einen fetten Laser vorne dran machen und sowieso Smart Bombs ausrüsten und so und musst deine Energie irgendwie anders verteilen. Du kannst aber auch defensiv spielen und mit Schilden arbeiten und mit Reparaturfunktionen und so. Und es geht halt darum, immer weiter halt irgendwie sich aufzurüsten. So. Und das hat mir echt ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt stundenlang spielen würde, aber das Konzept ist auch ziemlich cool. Und die haben halt irgendwie, also die Leute, die gerne looten und leveln, ich glaube, die wären, ist halt was anderes, ne? Also du bist halt nicht ein Typ wie bei Diablo und Hexenslays da durch so eine Fantasy-Welt, sondern du bist halt ein Raumschiff und spielst es wie ein Shooter. Und ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Also das Anspielen war ziemlich cool.
Dann war ich bei, was war ich als nächstes?
Achso, du hast gerade auf dieses Ende gezeigt und ich dachte so, ich soll mich kürzer fassen, aber du wolltest den Kalender sehen, ne?
Nein, ich wollte den Flugmodus anmachen, weil wir das Störgeräusch nicht drin haben.
Achso, du hörst das die ganze Zeit?
Also ich glaube, man hört es manchmal, wenn das
Geräusch ist. Also wenn ihr es hört, ist die, aber ich habe den Flugmodus an.
Jetzt ist
gut. Okay, so jetzt ist gut.
Ich war heute voll VR, also ich war ständig in VR-Terminen heute. Hat sich ein bisschen gebündelt, wir waren ja bei Star Trek und jetzt bin ich bei Crytek dann gewesen als nächstes. Und wollte mir unbedingt die neue Version anschauen von Robinson, The Journey.
Ist das dieses Spiel, was auf dieser Dinosaurierinsel spielt?
Genau, ja.
Okay.
Erst haben sie mir ganz kurz die neue Version von The Climb gezeigt, also dieses Kletterspiel. Mhm. Das habe ich ja schon, auch, da haben wir auch ein Interview gemacht mit Crytek. Können wir die Folge ja nochmal verlinken. War ganz nett, wie die da erzählen, wie sie eben so mit VR und so entwickeln. Aber das Problem haben wir damals auch schon gemerkt bei The Climb, das hatte noch keine Touch-Controller. Und jetzt haben sie eben die Version mit den Oculus Touch-Controllern und das macht das Spiel so viel besser,
ja,
wenn du halt wirklich einfach greifst nach diesen Felsvorsprüngen.
Mhm.
Also unbedingt, wenn man Touch-Controller hat, mit Oculus dieses Spiel spielen, weil es ist total gut, da rumzuklettern und
ja.
Du hast auf einmal dieses Gefühl, wirklich zu klettern. Also mir taten irgendwann die Arme halt so, mir wurden die Arme schwer, weil du die halt ständig nach oben streckst. Ja. Und du musst dann auch zum Springen, war es halt Touch-Controller, dass du dich wirklich ziehen musstest und quasi greifen musstest.
Ja, ja.
Also du musstest so Schwung holen.
Ja.
Und das macht es halt wirklich aus. Ja? Du hast wirklich cool, das Gefühl, du stößt dich von Felsen ab, fliegst und greifst wieder danach.
Das ist cool.
Und da daneben zu greifen, das hat nochmal eine ganz krasse Wirkung. Und davor mit dem Gamepad hast du halt A gedrückt und ist halt gehüpft.
Ja, ja.
Oder Right Trigger oder so. Das war sich lang nicht so gut angefühlt. Also von daher, das hat das Spiel unglaublich aufgewertet und wird als Patch jetzt eben auch nachgeliefert für The Climb.
Ich habe immer gelesen, dass es auch so sehr überraschend arcadig sein soll.
The Climb ist total arcadig,
ja, genau.
Und das war eben ein Spin-off sozusagen von Robinson the Journey.
Mhm.
Also sie haben Robinson the Journey, ist ein First-Person Erkundungsspiel. Du läufst über eine Dino-Insel und hast wie bei Portal so einen schwebenden Elektroball bei dir, der so sprechen kann.
Okay.
Wie so ein Tutorial-Ball.
Okay.
Ja, also wie der Wheatley in Portal 2.
Okay.
Fliegt der neben dir. Die Story ist, dass du von deinem Planeten weggeschickt wirst. Du bist geboren in dieser Kapsel und wirst vom Planeten weggeschickt, so wie Superman. Der Planet stirbt. Die schicken halt noch ein paar Notkapsel auf den nächsten Planeten und die sollen da überleben.
Findet man dann auch so ein komisches Star-Trek-Kostüm, oder?
Und du wachst in dieser Kapsel auf, bist dann, wie hieß er, nicht Jason,
Robinson.
Nee, der hieß Robin eben, genau.
Robin,
der Charakter okay. heißt Robin. Und du bist in dieser Kapsel geboren und du landest auf diesem Dino-Planeten und musst dann halt rausfinden, was ist denn jetzt passiert.
Mhm.
Sind andere Überlebende auch mit den Kapseln auf dem Planeten gelandet? Okay. Bin ich vielleicht irgendwie vom Kurs abgekommen? Ist es überhaupt der richtige Planet? Also das soll man irgendwie rausfinden.
Mhm.
Sie hatten jetzt einen sehr kurzen Abschnitt da nur. Ich habe jetzt noch nichts rausgefunden von der Story. Aber du hast zumindest den Planeten gesehen. Also du läufst rum. Das ist eine Sony VR-exklusive Geschichte.
Mhm.
Und warum ich jetzt mit The Climb hergeleitet habe, das hat sich daraus entwickelt. Also sie haben für Robinson eben diese Mechanik mit dem Klettern entwickelt.
Ja.
Und haben gemerkt, ey geil, das macht ja voll Bock. Und haben daraus eben dann ein eigenes Spiel gemacht.
Ja.
Weil Robinson, da funktioniert es eben nur mit dem PlayStation-Controller. Und dann haben sie gemerkt, die Touch-Controller sind eigentlich perfekt dafür. Und deswegen hat sich das so als Spin-off entwickelt.
Das ist ja cool.
Ja. Genau, und Robinson läufst du rum. Ist PlayStation VR exklusiv, aber sieht fantastisch aus dafür.
Wollte ich gerade fragen, weil wenn man Crytek sagt, denkt man halt natürlich an super geile Grafik.
Und das war jetzt echt noch, der Fatih hat gesagt, dass das eine komplett early...
Der Yellen, oder nicht, oder?
Ja, genau. Der hat gesagt, dass das eine sehr... fast schon wieder jetzt eine alte Version ist. Sie haben in Frankfurt jetzt eine aktuellere, die noch mal geschliffener ist, die dann eben auch noch besser läuft.
Ah, cool.
Es war schon sehr grisselig, aber die Cry-Engine ist wirklich schon ziemlich gut geeignet für VR. Also die, du bist dann da langgelaufen, da war ein riesen, wie heißen diese vegetarischen Dinosaurier, diese Brontosaurus oder so.
Ja, Brokkoli.
Wo der Brokkoli, Brokkolisaurus.
Brokkolisaurus.
Nein, wir reden nicht von Pokémon. Du hattest halt, du bist über so einen Baumstamm gelaufen.
Ja, ja.
Und der Kopf war halt so groß wie ein PKW, wie ein LKW. Ja, und der stand halt vor dir und dann musstest du irgendwas finden, was du ihm füttern kannst. Und dann hat er gesagt, nein, nicht die Rationen. Da waren so Raumschiffrationen, die wollte er dann nicht essen. Und dann musstest du ihm so eine, so Mini-Rätsel, da musstest du ihm so ein paar Bären irgendwie abschießen und dann ist er quasi weggegangen.
Ah, cool.
Also es hat so ein bisschen so Erkundung, so ein bisschen Knobel. Geschichten, so, du musst dann eben auch mit dem Environment interagieren, du musst dann halt irgendwie so Schutt wegräumen, um dann hinzukommen und da musst du dann eben auch klettern. Das sind dann so Lianen und da kletterst du dann mit dem Controller eben hoch.
Das klingt so überraschend cool, weil ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, bei Crytek habe ich so in den letzten Jahren nach Warface so ein bisschen die Hoffnung verloren, weil das alles so Krieg und Gewalt
ja.
und und auch so ein bisschen seelenlos. Also wir hatten ja schon Spaß mit diesem Römerspiel, aber es war halt am Ende so wirklich sehr stumpf.
Ja, du meinst
und
Rise.
Rise, ja. Genau. Und das war alles mit Y. Hm. Und da habe ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sowas wie The Climb rauskommt. Und nee, Robinson
jetzt eben, genau.
Und Robinson ist ja, scheint ja wirklich total interessant zu sein und auch eher ja. so friedlich.
Es war total friedlich. Also ich habe auch nicht richtig rausgefunden, ob man kämpfen können wird so richtig. Vielleicht wird es irgendwie mal so eine Art, wie so eine Art Selbstverteidigungsgeschichten oder so geben oder ein bisschen Action kommen. Aber sie wollen eben auch eine sehr einfache VR-Experience machen, die halt auch zum Launch-Bereich der PlayStation VR dann die Leute abholt, im wahrsten Sinne des Wortes, auf VR vorbereitet. Und es wird, glaube ich, richtig, richtig gut funktionieren, einfach durch diese Insel zu laufen, so ein bisschen kleine Rätsel zu machen. Das größere Problem ist eigentlich, dass diese Motion Sickness da halt auch nicht ganz weggeht, weil du kannst dich mit dem Kopf umschauen natürlich und du läufst eigentlich auch in die Richtung, in die du guckst, hast dann aber, also ich hatte zumindest immer so das Gefühl, stell dir vor, du läufst geradeaus und du guckst nach links und fängst dann an, so leicht schräg zu laufen. Das machst du in der Realität nicht. Und die haben es aber eben so gemacht, damit dir nicht so leicht schlecht wird, dass wenn du nach links guckst, dass du dann auch in die Richtung langsam so läufst. Also dein, aber dein Körper dreht sich ja nicht mit. Also es war ein ganz komisches Körpergefühl. Aber es war so gemacht, dass dir eben halt nicht schlecht wird. Also es war eigentlich, für die Motion Sickness war es gut. Und sie haben es dann so gemacht, dass du mit dem rechten Controller, wo man sich normalerweise dreht, mit dem rechten Analogstick, das ist dann so ein Teleportation-Drehen. Also du drehst dich immer um so 25 Grad. So wupp, wupp, wupp. Und auch beim Bücken oder so machen sie so Sprünge.
Okay.
Weil das eben erfahrungsgemäß sehr gut dich nicht schlecht werden lässt.
Also die keine Übelkeit verursacht.
Genau. So. Und von daher war das echt ein schönes Erlebnis. Bin da durch den Dschungel gelaufen, bin über Baumstämme, da hast du ein tolles Höhlengefühl. Dann war so ein Felsabgrund, da waren unten so die Raptoren.
Mhm.
Also es war total das Jurassic Park Feeling.
Boah, das klingt echt cool.
Das hat total.
Ich bin total überrascht, weil ich habe Crytek immer so, da habe ich immer noch die Trailer von Crysis so im Kopf irgendwie. Also ich mag Crysis, aber es war so Maximum Power, Super Suit, Kill them all. Und das ist Robinson klingt ja jetzt komplett anders, aber schön.
Ja, also das wird ein Erlebnis für die ganze Familie. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Denn, du kannst dann wirklich
alle reinsetzen.
Ist das denn so ein Starttitel jetzt irgendwie oder wird das so ein volles Spiel, was dann auch irgendwie 18 Stunden geht? Oder wird es mehr sowas wie die Esther, also so eine kurze Erfahrung?
Also ich glaube, es geht so schon in die Richtung Walking Simulator, so die Esther und so, aber ich glaube länger. Also es fühlte sich jetzt, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber er hat auch gesagt, er plant noch so ein Level und dann wird es noch sowas geben und ich schätze jetzt einfach mal, ich weiß es nicht, aber dass das so 3-4 Stunden oder sowas Paket sein wird, würde ich jetzt mal so vermuten, so wie es sich jetzt angefühlt hat, aber es ist eine rein Bauchgefühlgeschichte. Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, der Level, den ich jetzt da gespielt habe, den haben sie gestaucht für die Messe. Der dauert normalerweise ein bisschen länger und gibt dir auch ein paar mehr Möglichkeiten, dass du mal da langlaufen kannst oder da. Jetzt haben sie es halt so gemacht, dass es sehr linear war von dem, wo du dich überhaupt bewegen konntest. Aber du konntest dich halt frei bewegen. Und fast alle anderen VR-Geschichten, die ich heute angeschaut habe, waren halt entweder statisch oder du hast so ein Teleportation-Ding. Da kommen wir gleich dazu.
Genau.
Und hier konntest du dich wirklich komplett frei bewegen. Das war
das ist fantastisch. Echt geil. Das ist cool.
Also ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, auch marketingmäßig sehr gut für Sony funktionieren.
Mhm.
Da haben sie, glaube ich, echt einen guten Coup gelandet, weil es grafisch auch echt beeindruckend ist.
Cool, ey, da freue ich mich drauf. Ich war ehrlich gesagt, kann das am Anfang echt öde, aber jetzt, wo du das so erzählst, bin ich wirklich spannend. So, ich habe meine Freunde von NIST America besucht, die sich jetzt noch immer drüber ärgern, dass sie das Criminal Girls 2 in Deutschland nicht rausbringen können, was ich übrigens für absolut gerechtfertigt halte. Mhm. Habt ihr ja auf Twitter gelesen, will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Deswegen fehlt diese Seite in diesem netten Buch, das ich jetzt in der Hand habe.
Die Broschüre meinst du?
Broschüre, genau. Da stehen nämlich die Spielenamen drauf, die Michael sich nach 20 Stunden Messen nicht mehr merken kann. Und ganz ehrlich, also dieses Jahr kann man sich auch also einen kleinen Teil davon auch ein bisschen sparen. Deswegen gehe ich jetzt mal nur auf das absolute Highlight gleich ein. Also ich sag mal ganz kurz, es kommt ein Bullet-Hell-Shooter raus, kann man machen. Genso Rondo heißt das, ist okay. Aber nicht so geil wie die Cave-Dinger, hat man schon gesehen. Das ist einigermaßen interessant. Psychopaths Mandatory heißt das. Mandatory Happiness. Das basiert auf einem Anime, der wohl in Japan recht hip ist. Das ist so ein Krimi-Vision-Novel. Nicht so krasser Scheiß wie Danganronpa oder so, also kein Horror, sondern schon also FSK 12 und so eine Krimi-Geschichte war gut. Es kommt eine Neuauflage von Turco Twilight Ghost Hunters, das ist ein Spiel, das mir damals sehr gut gefallen hat. Das ist so eine auch eine Visual Novel, gemischt mit so ein paar Management- und Rätselanlagen, wo du so Geisterjäger spielst. Sehr coole Hauptcharaktere, ist ein gutes Ding. Da kommt jetzt halt eine PS4-Version und irgendwie eine erweiterte Dingens Vita. Also wer jetzt nicht gespielt hat, holt das. Und dann, was ich halt total langweilig fand, war Genso Wanderer. Das ist irgendwie so ein Dungeon-Crawler, der mir gar nichts sagt. Sehr geil, aber das ist halt was für eine separate Folge. Ist die Fortsetzung von Trails of Cold Steel 2. Also Trails of Cold Steel 2 ist das. Super geiles Spiel. Da gibt's einen eigenen Podcast zu. Können wir vielleicht nochmal verlinken. Das hat mir extrem gefallen. Doch. Und aber halt die Fortsetzung. Also es sieht genauso aus, wird wahrscheinlich auch genauso
gut. Aber es hat dir gut gefallen, ja.
Ich fand das fantastisch. Also es war auch überraschend, weil es sieht auf den ersten Blick halt aus wie so ein JRPG von der Stange. Aber man spielt das und denkt, wow, das ist voll gut geschrieben und es ist eine total coole Welt. Und das hat mich überrascht. Und davon die Fortsetzung, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen, wenn man den ersten mochte. Aber das echte Highlight ist ein Spiel, das heißt Yomavari. Das ist ein isometrisches Survival-Horror-Spiel, wo du ein kleines Mädchen spielst, die ihren Hund sucht. Und das cool an diesem Spiel ist, aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es halt wirklich klassischer Survival-Horror. Das heißt, du kannst dich jetzt nicht wehren. Du hast jetzt nicht, also es wird bei ihr natürlich keinen Sinn machen, aber jetzt nicht plötzlich eine Pumpgun und ballerst die ganzen Monster um oder so. Sondern sie kann halt nur ihre Taschenlampe. Und das ist wie bei dem Alone in Dark New Nightmare oder so. Da gab es ja auch diese Storyline mit Aline, dieser Frau. Und wenn du die gewählt hast, dann konnte man halt irgendwie die Monster anleuchten. Die sind halt aus dem in Schatten gesprungen. Und genau dieses Konzept hat dieses Spiel halt auch. Also es gibt so Kreaturen, die reagieren unterschiedlich auf dich. Manche reagieren auf Geräusche, manche reagieren auf Licht, bei manchen musst du einfach langsamer laufen oder so. Aber du musst die halt in irgendeiner Art und Weise umgehen und du erforschst, das ist auch das Geile, eine alte japanische Stadt, eine alte japanische Kleinstadt, so wie man es vielleicht aus Ghibli-Filmen kennt oder aus älteren japanischen Dramen. Und es hat sofort diesen nostalgischen Flair so. Also der Entwickler, also der Pressesprecher, der da war, der meint halt auch, für Japaner wäre das halt so ein nostalgisches Gefühl und für Europäer wäre es wahrscheinlich eher so was Edukatives, wenn man aber merkt, wie so eine volkstümliche japanische Stadt sozusagen aussieht.
Aber das kennt man ja aus den Ghibli-Filmen.
Ja, ja, genau. Also das ist genau auch diese Flair und es hat auch genau die Farbgebung. Also alles so ein bisschen beige und so. Also es ist super geil. Und das ist PlayStation TV kompatibel, also man kann es auch auf einem großen Schirm spielen und das Coole ist, sie verlassen sich total auf Geräusche. Mhm. Es gibt keine Hintergrundmusik, die den ganzen Hintergrund so vor sich hin nudelt, sondern es wird immer die ganze Zeit mit so creepy Geräuschen gearbeitet irgendwie so und das hat mir sofort gefallen. Und Kreaturen, die sind halt auch so aus japanischer Mythologie so angehaucht und super bizarro und da musste ich halt teilweise auch an Ghibli denken, weil es ja auch so riesige Katzenwesen und irgendwelche Dämonen und so weiter gibt. Ein sehr cooles Spiel, das kommt von einem kleinen Indie-Team, die immer so ein Voting bei sich im Studio machen. Da voten dann alle Mitarbeiter, was für ein Projekt als nächstes kommen soll. Und das wird dann auch wirklich bedingungslos gemacht, wenn es gevotet wird. Und die haben vorher ein Spiel gemacht, das hieß Firefly. Das ist so ein Metroidvania-artiges Spiel mit so einem ähnlichen Stil, also niedlich mit Grusel gemixt. Und das Coole ist, dass bei den europäischen Retail-Release dieses Spiel auch mit dabei ist. Also man erwirbt mit dem Paket von 40 Euro sozusagen dann zwei Spiele gleich mit. Die sind, also das Yomavari soll normalen Umfang von einem Horrorspiel haben, so, keine Ahnung, zwischen 7 und 9 Stunden spielt man da so. Er sagte, wenn man die ganze Stadt sich angucken würde, das ist halt so eine Open-World-Geschichte, dann kann man schon irgendwie 14 Stunden spielen. Und das Firefly ist kurz, also es geht so 4 Stunden oder so. Das kam hier auch nie als Retail raus, deswegen ist das halt ein spannendes Gesamtpaket. Also echter Geheimtipp, es ist auch wirklich gruselig. Also es ist halt, das ist das Geile, das ist ein voll niedlicher Stil. Es ist so Chibi, nennt man das irgendwie, wenn die Figuren so super deformt und klein sind und niedlich und alles ist so winzig so. Und gerade dann wirken die Monster umso geiler, so, weil dieser Kontrast ist halt so stark, so. Und arbeiten auch so gar nicht mit Blut oder mit Schockeffekten, ist in Deutschland auch ab 12 freigegeben, so. Also es ist wirklich so richtig subtiler Horror. Also freue ich mich wahnsinnig drauf. Kommt im Oktober, Ende Oktober kommt's. Perfekt, cool. Also zu Halloween-Zeit. Ja. Nee, warte mal, wann ist Halloween?
Ja, Oktober.
Ist doch Oktober, ne?
30.
Ist das,
Oktober.
30. Oktober, ne? Genau, ich verwechsel das immer. Ich denke immer Ende September, aber es ist Oktober. Okay. Perfekt. Also das kann ich wärmstens empfehlen. Das war so für mich das Miss America Highlight. Der Rest so, also wenn ihr Fans seid, ist jetzt dieses Jahr aber nicht so spannend.
Aber es ist aber typisch Miss America.
Ja, und
Jingle Girls.
Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe.
Genau, aber das.
Alle anderen importieren
also, Probe. Ja, ich bin in dem, also viele Grüße an den Herrn Juhl, dem bin ich halt unterwegs begegnet, den habe ich halt dann erzählt, was da war. Das ist halt auch ein Ding für Streamer, so ein Horror-Game, so. Und das ist halt wirklich mal ein Spiel, das hat auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient als der 100. Weiß ich nicht, Amnesia-Klon irgendwie, weil das wirklich mal was anderes und was Cooles und Neues ist. Da hab ich Bock drauf.
Gut, schon wieder VR.
Yeah.
Ich war Batman.
Und ich habe das Foto gesehen. Und
oh, das muss ich noch twittern, ja, mit ja, Öhrchen. Ja, ja. Ich war Batman und da habe ich vor Ort aufgenommen und das spielen wir jetzt mal ein.
So, wir sitzen hier bei Warner. Wir haben uns gerade, und wir, muss ich erst mal sagen, wer da ist. Hallo Benjamin.
Hi Manu.
Du bist von Daily Deepet?
Richtig, Daily Deepet.
Seid ihr noch ein Blog oder seid ihr noch?
Wir nennen uns gerne Blogzine, das ist ein hipper Name.
Ja.
Ich begreife mich doch noch als kleiner Blogger aus dem Winkel. Also die Weltherrschaft ist noch nicht so nah.
Nee. Wem sagst du das? Wir waren hier gerade bei Batman oder wir sind Batman gewesen. So muss man es ja eigentlich sagen.
Sie sind selbst Batman gewesen.
Genau. Warner hat eine neue VR-Experience, wie die es gerne so nennen. Das ist nämlich Batman Arkham VR. Oder heißt es so?
Batman Arkham VR.
Arkham VR.
Arkham VR,
genau. Perfekt für Amis auszusprechen. Da müssen wir kurz erklären. Also, es ist natürlich die Batman Arkham Franchise von Warner. Kennen wir aus den alten Spielen von Rocksteady. Auch die VR-Experience ist von Rocksteady gemacht. Ist aber wirklich nur eine VR-Experience. Es ist auch kein vollwertiges Spiel. Also, es ist so eine 90-minütige Erfahrung für PlayStation VR, in der wir Batman sein können.
Eine sehr großartige Tech-Demo. Bisschen mehr, so haben wir es eben genannt.
Ja, genau. Aber dieses Gefühl, Batman zu sein, kommt wirklich erstaunlich gut rüber. Wir haben jetzt eine Mission gespielt, also so kurz die Tutorial-Mission, wo man den Batman-Anzug anzieht.
Genau.
Und wie man es in VR erwartet, man muss wirklich den Helm sich auf den Kopf setzen, diesen Batman-Helm. Die hatten hier netterweise, ich poste mal ein Foto noch auf Twitter, die haben so Kopfhörer mit Batman-Öhrchen gemacht.
Richtig, habe ich auch schon fotografiert. Es sieht wahnsinnig aus.
Ja, sehr witzig. Und man zieht sich dann so nach und nach den Anzug an, um in die Steuerung reinzukommen. Und dann geht aber das eigentliche Spiel los. Magst du mal erklären, was da passiert?
Ach so, also das Problem ist, ich bin ja gar nicht mehr so richtig da ins Spiel reingekommen. Ich habe jetzt nicht so weit dort spielen dürfen tatsächlich. Also bei mir, also ich habe die 90 Minuten nicht ausgeschöpft.
Nee, das haben wir beide nicht.
Ach so, ja. Gut, dass wir, ich dachte jetzt schon, jetzt hat der Manu viel mehr gespielt als ich, jetzt fragt er mich, was,
und
ich
habe alles, ich habe das voll
nicht gesehen. Nee, aber, also, man muss erstmal sagen, wie das anfängt, ist, man bekommt ja auch in die Batcave, also, das ist für mich eigentlich das Beeindruckendste daran, dieses Gefühl, wirklich Batman sind, man beginnt als Bruce Wayne, man hämmert da irgendwie ganz bekloppt auf die Tasten, ich glaube, in Wahrheit muss der Bruce Wayne da ganz bestimmte Tasten drücken, aber in der Demo reicht das, wenn man da so ein bisschen hämmert. Und dann fährt man runter, und das ist für mich immer ein schönes VR-Erleben, wenn ich mich so umsehen kann und so eine Welt baut sich um einen herum auf und ich schaue mich nach links und dann sieht man, die Höhle erscheint vor einem.
Saugeil.
Und man weiß jetzt, oh, jetzt geht's los. Und dann zieht man wirklich, das ist eben beschrieben, diesen Anzug an, man muss mit den Händen in die Handschuhe reinfahren, man muss den Helm aufsetzen und man darf auch die Gadgets benutzen, also was mir sehr gut gefallen ist, die auch wegstecken. Man hat dann hier so den Greifhaken oder den Batarang, den man auch wirklich werfen muss. Das hat mir sehr gut gefallen.
Genau, und dann muss man also in der Story ist man dann eben, man findet so eine Mission, haben sie gesagt, in der Batcave kriegt man dann quasi so den Auftrag und geht dann zum Einsatzort. Und dann am Einsatzort lag dann Nightwing, verletzt oder tot auf dem Boden und man muss rausfinden, was passiert ist. Und wenn man die Arkham-Spiele kennt, es erinnert sehr stark an diesen Detective-Mode. Ja, also abseits der Action konnte man ja dann immer auch den Scanner anschalten und musste versuchen herauszufinden, durch Analysen, durch Scanner, durch Beweissicherung, herauszufinden, was passiert ist. Und diese Experience als VR.
Ist ja eigentlich ein bisschen vernachlässigt in vielen Spielen auch. Also The World's Greatest Detective, also das kennt man heute schon gar nicht mehr als Ausdruck über Batman, aber so hat es ja auch irgendwie mal so ein bisschen angefangen und ich finde es schön, also ich fand es bei Rocksteady schön, dass sie es aufgegriffen haben mit diesen Passagen, aber ich glaube, dass noch viel mehr Potenzial ist, diese Detektivarbeit irgendwie auszuarbeiten, auch sicherlich weit über das, was jetzt über so eine Demo hinausgeht. Man hat es bei Telltale auch gesehen im aktuellen, in der ersten Episode von Batman, man kann Hinweise verknüpfen, also solche Detektivarbeit, da sehe ich viel Potenzial und für mich ist es ein perfektes VR-Erlebnis, weil ich mich nicht viel bewegen muss, ich kann vieles aus dem Sitzen oder Stehen heraus einfach machen und da ist eine Rätselgeschichte eigentlich eine super Sache und wenn man gleichzeitig noch Batman sein kann.
Und es war auch sehr angenehm für die Motion-Sickness-empfindlichen Menschen, weil es eine stehende Erfahrung ist. Also man hat den Move-Controller von der PlayStation und mit dem teleportiert man sich an fest vorgeschriebene Elemente. Also man kann nicht frei in der Landschaft rumlaufen, sondern so ein bisschen wie so eine Museumstour. Da leuchtet dann so ein so ein Infoportal und dann kann man sagen, ich möchte gerne von hier zuschauen. Und dadurch wird einem überhaupt nicht mulmig bei diesem Spiel. Das ist sehr, sehr angenehm. Und dann geht's wirklich los. Man kann dann mit der linken Hand, auch sehr intuitiv, die Zeit vor- und zurückdrehen innerhalb dieses Hologramm-Ansicht, die man als Batman hat. Und man sieht dann eben, wie Nightwing kämpft gegen einen Unbekannten. Der wird dann auch mit so einem Gitternetz noch dargestellt. Und die Aufgabe war dann in dieser Demo, finde die drei Momente in dem zeitlichen Ablauf, in der Nightwing schwer verletzt wurde. Ja, du musst dann einmal den Knochenbruch in den Rippen, im Handgelenk und irgendwie im Schienbein oder sowas finden. Und dann spulst du an die Stellen hin und scannst in dem Moment. Und dadurch baut sich so langsam nach und nach auf der Tatvorgang, was ist da passiert. Und dann scannst du nachher nach Fingerabdrücken und weißt dann, wer der Täter war und solche Geschichten. Sehr, sehr cool und hat mich wirklich überrascht, wie toll das funktioniert.
Also diese Greifbarkeit in dem Moment, man kennt das ja fast von den anderen Rocksteady Arkham-Teilen, dass man dieses mit Zeit zurückdrehen und bestimmte Momente finden, aber es ist nochmal ein ganz anderes Erleben, wenn man so daneben steht, auch tatsächlich. Ja,
mittendrin
sogar, mittendrin, ja. Also daneben, das ist ja schon falsch gesagt, ja. Aber wirklich, dass es so greifbar ist, man kann so von den Winkeln so ein bisschen anschauen, man kann nach links, rechts mit dem Kopf sich bewegen. Und ich kann dem nur zustimmen, diese stehende Experience, das ist... auch das Teleportieren, das klingt immer so unnatürlich. Als ich das erste Mal gehört habe, teleportieren, das ist doch scheiße, komm. Ja, genau. Das will man doch nicht, man will sich doch richtig bewegen. Stimmt zwar eigentlich auch, aber Bewegung in VR ist ein schwieriges Thema. Habe ich auch mit der Vive festgestellt. Ich mag tatsächlich sehr gerne Spiele, die diese Teleportation unterstützen. Ich habe irgendwie stundenlang Minecraft mit Teleportieren gespielt, gar kein Problem. Und ich glaube, dass es tatsächlich eine sehr gute Lösung ist und gar nicht so eine Krücke, wie man das jetzt so denkt, wenn man es hört.
Gerade bei diesem Detective Mode stört es überhaupt nicht. Also es fällt dann gar nicht mehr auf, dass man eigentlich nicht sich groß bewegen kann, und man kann ja einen Schritt nach vorne und hinten machen. Genau. Also man kann sich im Raum drehen, die Motion-Kamera erkennt es ja auch. Am Anfang im Menü steht man ja auch an so einer Reling, das heißt, man kann richtig einen Schritt vormachen, nach unten schauen. Man kann wenn du die Zeigefinger an die Schläfe hältst, kannst du auch zoomen und dir Sachen im Detail anschauen. Also hat super funktioniert und das, was wir jetzt gespielt haben, war sehr einfach. Ja, also du konntest vor- und zurückspulen, scannen, fertig. Ich glaube aber, wenn es jetzt insgesamt 90 Minuten geht, ich hoffe zumindest, dass es ein bisschen anspruchsvoller auch wird und mehr Sachen miteinander kombiniert werden. Also da bin ich aber noch ein bisschen, das wird sehr schnell vorbei sein. Das ist eine Erfahrung für einen Abend.
Das ist eine Erfahrung, genau. Also so haben sie es ja auch genannt.
Aber da kann ja mehr kommen. Also.
Ja, also vielleicht ist es einfach, es ist ja auch ein Testlauf, einfach zu schauen, was ist möglich, was kann man machen, und bisher ist es ein super überzeugender Testlauf gewesen. Und
also endlich mal eine gute IP, endlich mal eine gute Umsetzung von VR. Und es macht Dinge, das finde ich immer ganz wichtig bei VR, es macht Dinge, die du mit einem normalen Gamepad so nicht machen könntest. Ja, also Telltale hat ja auch diesen Detective Mode, aber diese Immersion, da drin zu stecken in VR, dich umzuschauen, Dinge in die Hand zu nehmen und den Scanner wirklich so mit deinem Kopf auch zu gucken, wo ist das, ist eine ganz, ganz andere Erfahrung.
Ja, also auch allein, also dieser Slogan Be the Batman, das hat die Arkham-Teile haben das schon länger. Es stimmt eigentlich bisher nicht. Jetzt stimmt es tatsächlich.
Ich hoffe, der beste Moment, wenn man sich im Spiegel anschaut, oder?
Ja, im Spiegel habe ich tanzenden Batman gesehen. Also ich habe erstmal dort gestanden und die ulkigsten Bewegungen gemacht, um mal zu sehen, wie Batman.
Ich habe versucht, so ein Ghetto-Zeichen zu machen im Spiegel, aber man kann ja nur den Zeigefinger bewegen.
Man kann so mit oben den Fingern den Disco-Dance oder großartig. Das war schön. Das sind so auch kleine Momente, wo man merkt, da haben sich jemand Gedanken gemacht, was man in VR irgendwie erleben kann.
Und ich glaube, das ist auch nur ein Startschuss. Also wenn das erfolgreich angenommen wird, dann ist es ja auch kein Problem, da mehr Missionen zu machen.
Auf jeden Fall. Ich denke, es ist ein Testlauf, es ist ein Startschuss. Ich glaube, nach dem, was man gesehen hat, kann man sagen, da wird mehr kommen. Da wird was kommen.
Ganz kurz noch zur Technik. Die Sony VR ist ja ein bisschen schwächer von der Rechenleistung im Vergleich. Du bist ja auch VR-Fan wie ich. Du hast die Vive ausprobiert, du hast die neue Oculus ausprobiert. Mir persönlich gefällt die Oculus momentan am besten von der Auflösung. Die sitzt am besten, die hat die beste Auflösung, und Sony VR ist schon ein bisschen grisselig, das muss man schon sagen. Aber in Batman habe ich jetzt total vergessen.
Ja, in Batman ist es mir auch nicht aufgefallen. Da sieht man mal, was es ausmacht, wenn halt ein Spiel irgendwie funktioniert und konsistent ist. Die Grafik ist nicht ganz so wichtig, die Auflösung ist nicht ganz so wichtig, solange es halt
super
funktioniert. Ja, und das Art-Design ist ja auch großartig von der Arkham-Reihe, da kann man ja nichts sagen, das ist auch beibehalten.
Ich habe auch das Gefühl, durch diese düstere, wir waren in so einer Back-Alley, ja, wo der Nightwing dann lag und es war alles so ein bisschen düster, aber es war trotzdem eine tolle Atmosphäre.
Ja.
Diese Pixelkrusten hat man natürlich gesehen und das Gitter von der Sony VR ist auch noch sehr stark, aber das ist nur eine Frage der spätestens wenn die Neo kommt und dann die PlayStation VR mit einem besseren Display kommt, dann ist das völlig
vergessen. Das ist vergessen. Beides sicherlich auch notwendig, aber es ist jetzt auch schon im Endeffekt überzeugend, auch unabhängig von der Auflösung. Ich weiß nicht, also ja, ich genau, was ich sagen will, der Vergleich zu Vive, der Vergleich zu Oculus, ist es mir auch nicht aufgefallen großartig. Mir fällt aber der Unterschied bei allen dreien nicht so großartig auf. Also es ist wirklich immer, finde ich, für mich die Erfahrung, ja, die das prägt und weniger so, oder sehe ich mehr Pixel, sehe ich weniger. Und ich denke, dass auch jetzige PS4-Besitzer mit dieser VR-Brille zufriedenstellendes Erlebnis haben.
Ja. Du musst ja auch den preislichen Unterschied sehen zwischen den drei Geräten und da war Batman vom Preis-Leistungsniveau mit der Sony VR und ein paar Move-Tüten natürlich auch deutlich günstiger als ein starker PC.
Das ist natürlich nochmal ein überzeugendes Argument.
Und es ist ein Exklusivtitel, ja, für die PlayStation VR, das darf man nicht vergessen. Das wird schon ordentlich ziehen. Gut, also wir geben 120% für diese Experience. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe den auch unseren Aufkleber gegeben. Also mal schauen, ob die den hinklebt.
Oh, er klebt schon.
Wirklich?
Wow, er klebt.
Wir sitzen direkt davor. Ich mache ein Foto.
Ja, sehr schön.
120% für Batman. Ja. Danke dir.
Gerne.
Mach noch Werbung für deinen Blog.
Unser Blog ist großartig. dailydpad.de.
Oh, ich muss jetzt aber auch los, die Zeit.
Klicken nicht vergessen. Ist großartig. Ist auch ein richtiges Blog, so wie es die gar nicht mehr gibt eigentlich.
Das schneide ich raus.
Ciao. So, ich war Batman. Das war unser Eindruck von Batman. War wirklich cool, hat mich sehr überrascht, habe ich ja gerade schon berichtet, Past Manu sozusagen, hat mich sehr positiv überrascht, aber genauso überrascht war Micha wahrscheinlich in der Horrorerfahrung, seine erste Horrorerfahrung in VR.
Holy fuck. Also wir haben uns Resident Evil 7 bei Capcom angesehen. Da gab es zwei kurze Demos. Eine war leider ohne VR, die war neu. Es gibt ja diese Kitchen-Geschichte, die ja alle von der E3 kennen, glaube ich.
Ja, und die auch frei zugänglich
war. Ja klar, die kann sich jeder runterladen. Ist auch sehr empfehlenswert, kann ich da nicht nur wärmstens ans Herz legen. Ist sehr kurz, aber man kriegt halt einen Eindruck von der neuen Richtung, die Resident Evil einschlägt. Diese neue Demo hat bekräftigt, dass es wirklich nochmal so eine in die Richtung reingeht. Und es sind zwei Szenen. Ich erzähle erstmal von der ersten. Die erste ist, du spielst so eine Erinnerung, diese Tapes, die man findet in der Demo. Das sind immer so Flashbacks. Und man spielt dann Prinzip andere Personen irgendwie, also das, was auf dem Band halt aufgenommen ist. Und das sind so Szenen, die sind ganz bewusst in so einem VHS-Stil gehalten, also wirklich so Found-Footage, die haben so einen verzerrten Bildfilter, die klingen auch wie so ein altes VHS-Band. Und da muss man sich vor einer verrückten alten Frau verstecken. Und das war scheiß gruselig. Also wirklich Messeratmosphäre, überall laut, links Techno, rechts jodelt jemand und dann sitzen auch noch zwei PR-Menschen da und ich habe trotzdem irgendwie schon so ein leichtes Schaudergefühl gehabt. Es war geil. Also es war, weil das halt wieder so eine reelle Gefahr war, weil du hast diese Frau sofort ernst
genommen. Und man war halt hilflos vor allem.
Natürlich, also ich weiß nicht genau, wer man da jetzt genau war, das wurde mir dann auch nicht verraten, das ist ja Teil des Gesamtkontexts, dass jetzt nicht revealed werden
soll. Aber er hat auch angedeutet, es wird auf jeden Fall für Leute, die die Resident Evil Serie kennen,
ja,
wird es da Bezüge geben. Es ist ein Kanonspiel, also es ist ja kein Reboot. Er hat es so formuliert, es ist quasi ein mechanischer Reboot, ja? Das ist nicht Resident Evil 7 so mit. Es knüpft zwar in Resident Evil 6 an,
ja,
es spielt auch danach, aber mechanisch wird es wieder grundlegend überarbeitet und hat man ja auch gemerkt.
Genau.
Der Stil ist komplett neu, die Steuerung geht wieder mehr so in diese Gruselecke und
ja,
es wird schon auch Action geben, also man wird auch Waffen finden, das war ja auch so im Gespräch, wird es überhaupt irgendwie Ballersequenzen geben. Aber es wird kein Action-Shooter werden.
Es geht halt wirklich um Selbstverteidigung, genau. Ja. Also man hat jetzt nicht irgendwie eine Uzi mit 300 Schuss.
Sondern nur 500.
Nein, also, wie Moment, 300 und nur, nein. Also, ne, aber das hat die, aber es hat uns auf jeden Fall versichert, der gute Paul, dass da jetzt nicht plötzlich Leon Kennedy so durchs Fenster gesprungen und sagt so, yeah, kids, now I shoot Zombies.
Ja.
Also das wird nicht passieren. Es ist schon, aber es hat spielt halt nach Resident Evil 6.
Ja, interessant übrigens mit den VHS-Tapes, weil du auch gesagt hast, spielst dann irgendwie in den 80er Jahren.
Ja.
Nee, das ist nur eigentlich eine stylische Entscheidung, eine Stilentscheidung.
Ja, wobei ich auch glaube, also es spielt ja auch in einem alten Haus zum Großteil. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach, wenn das Haus schon seit zwei Jahrzehnten verwahrlost ist, warum sollte man da keine VHS-Tapes finden? Also das halte ich jetzt auch nicht so für
unplausibel. Du, ich hab erst vor 2 Wochen oder so wurde, glaube ich, die letzte VHS-Kassette produziert.
Tatsächlich.
Es gab irgend so ein Werk in Japan, die jetzt eingestellt haben, die Dinger zu produzieren.
Krass, ja.
Also von daher gibt es sicherlich noch Leute, die VHS benutzen.
Ja, natürlich. Und fahrt auch hier mal, also jetzt nicht unbedingt in Amerika, aber auch zum Beispiel in Deutschland aufs Land. Da gibt es halt Leute, die haben noch mal DVD-Player oder so. Hm. Warum soll es da keine VHS-Tapes geben? Ja, ja. Kein Scheiß.
Aber man denkt natürlich im ersten Moment, also spielt in den 80er Jahren.
Nee. Also davon muss man sich trennen. Also ich hatte ja schon, als wir mal kurz über die Demo gesprochen haben, gesagt, das geht so mehr in die Richtung von Texas Chainsaw Massacre und so. Und da ist es ja ähnlich, da kommen sie ja auch in so ein Haus rein und das ist ja wie so eine Zeitreise. Da ist ja irgendwie die Zeit stehen geblieben. Ich denke, in so eine ähnliche Richtung geht's und so rechtfertigen sie auch ein bisschen diese Tapes. Aber was interessant war, ist, dass diese Frau wirklich gruselig war, musste sich vor ihr verstecken, musste sehr auf die Geräusche achten. Es war wirklich gut vertont, was für Resident Evil einfach komplett neu ist. Und auch optisch war das geil. Aber das richtige Highlight war, es gab von der Kitchen-Demo den Anfang in VR als Demonstration. Also das ist diese Szene, wo man auf dem Stuhl gefesselt ist und dann wacht da ein, das ist dieser Moderator von dieser Sendung, die du da filmen sollst, der wacht auf und versucht dich loszuschneiden. Und diese Szene ist in der Demo erweitert, also die endet in der Demo, die man runterladen kann, damit, dass der Mann erstochen wird. Aber es geht eigentlich weiter, dass der sich nochmal aufrafft und versucht, diese Angreiferin dort zu überwältigen. Das gelingt ihm aber nicht. Alter, und wie sie da mit den VR-Effekten gearbeitet haben, das ist so geil. Also es gibt da irgendwie, das erste ist, der Typ wird einfach hinter so eine Ecke gezogen. Du hörst nur Geräusche und du hörst nur ratsch, ratsch, ratsch. Und auf einmal kommt dir der Kopf entgegengeflogen. Also die schmeißt den Kopf so, dass der so von der Wand abprallt und so quasi vor dir landet. Und du so, und guckst dann so mit VR so wirklich auch wirklich nach vorne über deine gebundenen Hände so hinweg und siehst diesen Kopf, wie langsam das Blut so da rausläuft. Und das ist schon, Alter. Und dann fängst an, dann spielen sie mit dir. Dann kommen diese Geräusche. Du hörst dann immer so um dich herum diese Person herumlaufen. So, und es raschelt so hinter dir und du kannst dann in die VR den ganzen Raum angucken, also auch hinter dich gucken. Und du denkst, und hinter dir ist nämlich auch ein Gang. Also sie könnte rein theoretisch auch hinter dir irgendwie sein. Und dann gab es eine Stelle, wo sie dich mit dem Messer bedroht und dir das Messer so richtig
voll, richtig nah in der
Fresse. Richtig nah in der Fresse hält. So. Und dann, es war so unangenehm, dass ich mit dem Kopf schon versucht habe, so zur Seite. Und irgendwie haben sie es hingekriegt, dass sie dann immer so, so mit dir spielt. Und das ist so richtig eklig. Und dann gibt es eine andere Stelle, sie hat halt dadurch, dass sie den Kopf abgeschnitten hat, blutige Hände. Und dann gibt es eine so eine Stelle, wo sie mit den Händen so über dein Gesicht fährt, so über die Augen, so boah, so drüber. Und du kannst es nicht abschütteln. Ich habe dann versucht, den Kopf so zu drehen, aber die Hände liegen auch halt auf deinem Gesicht drauf und lassen sich nicht abschütteln. Und dann lacht sie noch so und es endet damit, dass das ganze Ding irgendwie halt, dass sie dich dann umbringt. Ja. So geil. Die Raumwirkung ist sensationell. Mhm. Also das Einzige, was ich kritisiere,
aber man sieht auch so die Staubpartikel und so in der Luft. Gell?
So gut. Ich weiß, also es muss eine unwahrscheinliche Arbeit gewesen sein, diese Raumwirkung hinzukriegen. Aber diese Art und Weise, wie sie Beleuchtung einsetzen, wie sie Staubpartikel einsetzen, wie sie Gegenstände im Raum platzieren, das ist super gut gemacht gewesen. Da war ich extrem überrascht. Ich glaube, das hat meine Meinung zu VR so zu 200% verändert.
120.
Ja, echt. Also jetzt bin ich wirklich ziemlich überzeugt. Also Resident Evil bin ich mega gespannt drauf.
Aber es hat ja auch, glaube ich, einen guten Grund, dass du heute nur, oder dass sie nur die Demo gezeigt haben, wo man statisch auf dem Stuhl sitzt. Weil das natürlich angenehmer ist. Aber sie haben ja auch gesagt, Resident Evil 7 wird komplett in VR spielbar sein. Also du wirst, wenn du es dann auf der PlayStation spielst, kannst du anfangen in VR, dann sagst du, oh, ist mir zu heftig. Schaltest um und spielst im gleichen Savegame an der gleichen Stelle in 2D weiter mit deinem Gamepad so und ohne VR. Und dann kannst du sagen, ach, jetzt habe ich wieder Bock, jetzt mache ich wieder VR an. Und das ist wirklich ein Novum. Die ganzen anderen Titel, die wir jetzt heute hatten, sind entweder exklusiv VR oder, die meisten sind eigentlich exklusiv für VR entwickelt. Und das ist eigentlich das erste große AAA-Game, was auf beiden, also was sowohl normal auf der PlayStation 4 als klassischer Titel erscheint und aber auch komplett in VR spielbar sein wird. Und da hast du ja auch das Ding, dass du frei rumlaufen kannst.
Ja.
Und das wird, glaube ich, nicht nur, weil es ein Horror-Game ist, sondern auch von der Dauer, wenn du jetzt mal davon ausgehst, es dauert irgendwie 15 oder 20 Stunden oder lass es 10 sein, ist ja egal. Das ist schon echt heftig. Also es ist anstrengend, so ein komplettes Spiel in VR zu spielen.
Ja, vor allen Dingen, und wir wissen ja auch überhaupt gar nicht, wie die Leute darauf reagieren.
Nee. Weil Motion Sickness ist halt echt auch ein Problem.
Ich muss sagen, ich fand das schon eklig. Auf eine positive Art. Ich gehe da jetzt so ein bisschen drauf steil, aber das kann natürlich ein anderer ganz anders sehen. Also es kann vielleicht zu krass sein. Messer im Gesicht, das ist schon, also ich glaube mir schon, dass es für viele unglaublich beängstigend ist. Auch wenn es diese Fantasie-Horror-Komponente hat, weil diese Frau, die ich da bedroht hat, halt diese ich weiß, ich ist eine Mutmaßung jetzt, ne? Ich weiß es nicht, aber halt dieses typisch Infizierte in den Augen so, ich vermute, irgendwas ist da mit diesem Zombie-Virus. Aber auch
die alte Frau, die Szene mit der alten Frau, ja, das ist ja super schon gruselig dann.
Und es ist schon echt gut gemacht.
Und die Jumpscares, die sind in VR. Der tut, also
ja, ja.
Ganz ehrlich, also mich würde nicht wundern, wenn nach Resident Evil irgendjemand einen Herzinfarkt kriegt, weil er VR-Horror spielt.
Ja.
Das ist wirklich nicht ab.
Ja.
Klar, ich meine, das ist natürlich eigenes Risiko, das kann ja auch normal passieren, aber
ja, ja,
dass du irgendwie deine Katze auf deinen Schoß hüpft, aber stell dir mal vor, du spielst ja in VR, spielst ein Horrorspiel und dein Kater springt dir auf den Schoß.
Ja.
Du schreist wie am Schreien Spieß.
Wahrscheinlich, ja, ja. Irgendwie. Also das bin ich auch echt gespannt, was da kommt irgendwie. Und ich glaube, Capcom wird da einige Mechanismen, Sicherheitsmeldungen reinbauen müssen, weil es ist halt auch die Art von Horror, die allgemein sehr gut funktioniert mit Blut und Ekel und sowas. Und ich glaube, das kann heftig werden. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das ist.
Du weißt ja, was dich erwartet.
Ja, eben
ist
nicht.
Es ist jetzt keine neue IP. Nein, aber es ist keine neue IP, wo du denkst, huch, das ist ein Horrorspiel. Also
nein,
so eine Journey, wenn die jetzt auf einmal Schockmomente bringen, das wäre unerwartet.
Ja, aber guck mal,
Resident Evil weißt du das
ja. Wir haben alle gedacht, so Resident Evil VR, da kommen jetzt Zombies und beißen mir in den Nacken. So, und das ist dann einmal witzig so und ne und fertig. Aber das so, dass die haben sich ja wirklich neue Sachen einfallen lassen und überlegt, wie nutzen wir diese IP, um wirklich neue Schockeffekte zu machen. Und das mit dem Messer, da war ich mich voll erschrocken. Es ist naheliegend, es ist so nah. Aber man muss auch einfach die Eier haben, so etwas zu machen. Und das war dieses blutige Messer, gerade Kopf abgeschnitten, so, das ist schon krass. Also es geht so wirklich in die Qualität. Früher in den 70ern, als die Leute zum ersten Mal Texas Chainsaw Massacre gesehen haben, sowas hat man noch nie gesehen. Dass ein Mensch mit einer, keine Ahnung, mit einer hässlichen Maske im Gesicht, mit einer Kettensäge hinter Jugendlichen, armen Jugendlichen hinterherläuft, das war der Horror, also wirklich der Horror. Deswegen ist der Film ja bekannt. Heute ist das alter Hut. Aber, ne, und so eine, ich glaube, wenn solche Sachen im VR sind, halt einfach irgendwie eine neuartige Erfahrung. Ich glaube, das ist halt, wirkt dann nochmal ein bisschen anders.
Ja, und wir haben halt einfach auch noch nicht die Reaktionen, müssen jetzt halt erst kommen. Ja,
na, da kommen. Und dass ich noch sagen wollte kurz, ich habe das jetzt zum ersten Mal halt auch richtig länger intensiv so abgeschottet. Die Abschottung macht's halt auch, ne? Also, wenn du halt komplett da drin bist und so, vergisst unheimlich schnell, dass man eigentlich im Stuhl sitzt, als mir nach dieser Demo dann das ganze Zeug abgenommen hat. Ich so, wo bin ich jetzt? Ich war total desorientiert. Das ging mir bei Star Trek übrigens auch genauso.
Ja, ja, ich habe gleich noch eine Geschichte, kann ich gleich überleiten. Ich habe noch bei Oculus dann noch einen Termin gehabt, habe drei Sachen angespielt, da werde ich jetzt aber nur eins erzählen, das passt so gut gerade zu Resident Evil. Die anderen waren so arcadig, so Tron-mäßig, mit Diskusscheiben werfen. Das eine war so ein bisschen Fantasy, das andere war so der Arena-Kampf, Ripcoil und The Forsaken. Waren trotzdem coole Titel, aber ist jetzt egal, lasse ich stecken. Was ich noch dringend erwähnen möchte, ist Wilson's Heart. Da habe ich mich auch sehr drauf gefreut. Ist von Twisted Pixel.
Ach geil,
Und Wilson's Heart ist eigentlich ein Film noir zum Spielen. Ist eine Schwarz-Weiß-Erfahrung. Das fand ich eine geile Idee. Das ist
geil.
Du wachst in so einem Sanatorium auf,
bist
angekettet, so fühlt sich erstmal wie Frankenstein. Und dann machst du halt mit den Touch-Controllern, machst du so die Schrauben auf an deiner Hand. Und dann weißt du, du warst so eingespannt an so einem, wie Frankenstein an so einem Elektroschocker-Gerät so. Weißt du, die haben doch früher mit Elektroschocks auch so Leute, die irre wurden oder so behandelt oder die Geisteskrankheiten hatten.
Ja, man glaubte, dass diese
Schocktherapien helfen. Genau, oder Schizophrenie damit behandelt oder so. Und dann läufst du da rum und es ist ein verlassenes Sanatorium. Und du, ist nur kein Frei-Bewegen-Spiel, sondern du guckst dann immer und dann siehst du so ein, wie so ein Hologramm von dir an bestimmten Situationen. Also zum Beispiel am Schreibtisch steht so ein Hologramm von dir und dann kannst du quasi drücken und dann fadet's kurz aus und dann fadet's wieder ein und du stehst an der Stelle. Also die haben auch ganz klar darauf geachtet, keine Motion Sickness. Aber dadurch bewegst du dich trotzdem durchs Gelände, durchs Gebäude, kannst dich quasi frei bewegen, aber eben durch Teleportation.
Okay.
Und dann gehst du halt zum Schreibtisch und dann guckst du halt am Schreibtisch, ist da irgendwie eine Unterlage, ist ein Schlüssel, dann hebst du irgendwas hoch mit den Touch-Controllern, fühlt sich super, super gut an. Kannst auch dann mit dem Fingerzeig so einen Knopf drücken, um das Licht anzumachen.
Ja,
eine Schreibtischlampe. Oder ziehst dann so einem Schnürchen, um eine Lampe anzumachen. Das ist im Endeffekt auch ein Horrorspiel. Durch dieses Schwarz-Weiß hat es so einen Film noir, so wie so der alte Horrorfilme.
Ja, ja, wie Nosferatu oder so, ja.
Ja, genau. Cool. Aber ein bisschen, also eher so wirklich so wie diese Detektiv-Film-Noir-Geschichten.
Ach so,
schon. So diese Zeitära, so 40er, 50er Jahre, sowas, aber wo es noch Schwarz-Weiß war.
Ja.
30er, 40er Jahre. Total geil, weil du dann auf einmal in einem Schwarz-Weiß-Film die Hauptrolle spielst.
Ja, das ist cool.
Und das war eine super gute Erfahrung. Und ich dachte erst, es bricht vielleicht, wenn es nicht bunt ist, dass du dann es nicht so immersiv hast.
Aber nach ein paar Minuten warst du völlig drin. Und dann ist da auch ein Spiegel und du siehst halt, wie du im Spiegel ausschaust und kannst Flaschen nehmen und irgendwie rumwerfen, dann zerscheppern die richtig
ja,
gut.
Ja,
und
geil.
Findest so alte Pomadendosen und findest alte Kanülen und so in dem Sanatorium und versuchst halt rauszufinden, was ist hier los. Versuchst aber eben auch Schlüssel zu finden, um irgendwie rauszukommen.
Und die hatten dann auch so ein paar Jumpscares drin und das war auch echt übel.
Ja.
Wenn du dann, vor allem wenn du dich nicht wirklich wegbewegen kannst, also du teleportierst dann ja so hin und dann gab's halt auch so geskriptete Elemente, wo dann hinter dir auf einmal halt eine Stimme ist und dann drehst du dich um und dann steht da so eine Krankenschwester und sagt, ja, alles gut, ich will nur wissen und so. War richtig, richtig gut. Und da wollte ich jetzt eben auf diese VR-Erfahrung kommen. Ich bin in diesen Oculus-Raum rein, dann hat die mich so angestöpselt, war so ein sehr gut aussehende junge Dame mit so kurzen schwarzen Haaren,
ja.
Ein bisschen länger als über die Ohren, die Haare. Und die hat mit mir gesprochen, hat mich so angestöpselt und hat dann die ganze Zeit währenddessen mit mir geredet. Und dann stand ich an einer Tür, die passen so auf, dass du nicht übers Kabel stolperst und so. Ja, die sind mit dir in dem Raum. Und dann wollte ich so eine Tür öffnen und dann hat die so gerüttelt, so klack, 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 klack. Weil ich keinen Schlüssel hatte.
Ja.
Und auf einmal geht halt im echten Raum die Tür auf.
Ja.
Und die knarzt. Und die macht so, und dann sagt eine so, hallo. Da kam halt irgendwie eine andere Frau rein. Ich hab's ja nicht gesehen. Und ich bin so erschrocken, weil diese Tür, weil ich dachte, jetzt geht hinter mir halt im Spiel eine Tür auf.
Ja, ja.
Und das war schon irre. Und dann hat die so, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann habe ich da eine Viertelstunde in diesem Sanatorium verbracht. Da werde ich jetzt nicht spoilern, was da passiert ist, aber war super gut. Also ich freue mich wahnsinnig auf diese volle Geschichte, weil es hat auch eine richtig schöne erzählte Geschichte mit so Schockelementen und ein bisschen Rätsel und so. Auch eigentlich ein Walking Simulator, aber mit Teleportation.
Ja, ja.
Aber eben mit dieser Film-Noir-Schwarz-Weiß-Horror-Erfahrung. Super gutes Ding. Und dann setze ich die Brille ab und auf einmal hat die lange Haare. Ja. Die hatte das gleiche T-Shirt an, die waren ja alle gleich gekleidet, die Mädels.
Ja.
Dann hatte die halt die gleichen Klamotten, ich war in dem Raum und ich habe ja nicht gemerkt, die haben halt gewechselt, die hatten Schichtwechsel. Ja, okay. Und ich habe in dem Moment, ich so, what the fuck? Und dann wusste ich erstmal nicht, ich habe so viel VR heute gespielt, ich wusste, ist es jetzt auch noch VR? Ich war wie in so einem Being John Malkovich dachte, jetzt ist irgendwas völlig verkehrt.
Boah, ja.
Auf einmal hatte die so lange Haare wie du und hatte trotzdem eine ähnliche Stimme und auch die gleiche Haarfarbe. Ich war so irritiert.
Krass.
Ich war völlig weggespult in dem Moment, bis ich dann kapiert hatte und dann hatte ich realisiert, dass vorhin die Tür aufging. Und dann war auf einmal die Realität wieder hergestellt. Aber das war sehr strange in dem Moment.
Was man, glaube ich, bei VR halt irgendwie komplett unterschätzt, ist halt wirklich dieser Effekt, dass du die Brille abnimmst und dich dann plötzlich woanders befindest. Ist, wenn man der ganze Verstand und der ganze Körper sozusagen geht halt durch die ganze Steuerung auch komplett in diese VR-Umgebung rein und das ist mir schon nach diesen 10 Minuten irgendwie passiert so. Und ich will gar nicht wissen, wenn man wirklich, ich bin ja schon vertieft in Spielen, wenn ich nur Kopfhörer aufhabe. Mhm. Also gerade bei so immersiven Spielen wie einem Horrorspiel oder so, oder das meinetwegen auch so ein Walking Simulator, wo die Atmosphäre halt voll auf, ne, wo es nur um Atmosphäre geht, da vergesse ich mich auch komplett. Abzu war jetzt auch so ein Spiel 2 Stunden lang komplett vergessen, dass ich Computerspiele spiele. Und das geht ja total schnell. Und ich glaube, wenn man da sehr empfänglich für ist oder so, ist VR ja die totale Todesfalle. Da kommst du halt nie wieder raus. Nie wieder.
Ja, aber ja. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, weil momentan sind die Displays halt schon noch anstrengend.
Ja.
So dass du, glaube ich, auch nach einer Stunde oder zwei auch das Gefühl hast, ich brauche jetzt, also meine Augen brauchen jetzt eine Pause und es drückt auf meinen Schädel. Ich hatte heute den ganzen Tag auch so Taucherbrillen ab.
Ja, ja.
Manche Leute haben mich im Gang begegnet und so, du hast gerade VR gespielt, weil ich so wie so Taucherbrille-Gesicht hatte.
Ja, geil.
Ja. Also ich glaube, aber sobald die eben besser werden von den Display-Techniken, ist es schon so ein Ding, dass du dann irgendwie so, ich habe es heute wirklich gemerkt, ich habe dann eben, kommt gleich Interview mit dem Oculus, weiß nicht, ob er Chef oder Creative Director oder irgendwas, kommt gleich noch ein Interview am Ende. Und während des Interviews, hatte ich davor eben irgendwie 2 Stunden am Stück VR. Und ich war irgendwie echt verspult. Ich habe den dann so angeschaut und hatte manchmal so das Gefühl, es war ein ganz komisches Körpergefühl.
Ja, ja.
Weil ich dann nicht mehr so genau, meine Augen haben irgendwie so versucht so zu justieren oder so, weil das Display ist dir ja auch genau im Gesicht.
Ja, ja, ja.
Und das Absurdeste war, ich wollte meine Wasserflasche packen und habe diese Touch-Controller-Bewegung gemacht, um meine Wasserflasche zu greifen. weil du greifst in VR mit dem Zeigefinger nur und nicht mit der ganzen Hand. Und dann habe ich echt versucht, mit dem Zeigefinger die Flasche, also das war völlig absurd und ich wusste, okay, für heute habe ich genug VR gespielt.
Ja. Aber kennst du den David Cronenberg-Film Existenz? Hast du den schon mal gesehen?
Ja, ja, genau, ja. Ne? Wo die dieses Spiel spielen und am Ende nicht mehr wissen, was ist Spiel, was ist Realität. Ja,
also für diesen Moment hatte ich heute mal kurz. Ja.
Und das hatte Cronenberg vor 20 Jahren, wann der Film rauskam, 15, 20 Jahren, wusste der das schon. Mhm. Der wusste, der konnte schon in die Zukunft blicken. Und das war ja klar, dass irgendwann solche Spiele kommen mussten, die realistisch wirken irgendwie wo man sich verlieren kann. Boah, und daran musste ich jetzt gerade denken. Also wir implantieren uns die Dinger zwar nicht ins Rückenmark, wie in einem Film.
Ja, aber ich habe früher auch William Gibson und so gelesen, also Necromancer und solche Geschichten. Ja, ja. Das hat es ja auch im Prinzip auch schon vorweggenommen, nur dass sie halt noch nicht das Wireless vorausgesehen haben.
Oder von Mamoru Oshii, Avalon ist ein total guter Film, der auch genau dasselbe Thema hat, dass Leute sich so in Spielen verlieren und dann auch hirntot werden, wenn sie im Spiel sterben und so ganz krasse Geschichten. Aber das wissen wir ja noch nicht. Aber es ist schon echt krass, dass es so, dass es das, was so, das ist.
Wir sind an der Schwelle auf jeden Fall.
Wir sind auf jeden Fall an der Schwelle, also es ist echt interessant. Gut, aber was nicht per VR ist, was ich auch bei Sony gesehen habe, ich habe auch Gravity Rush 2 noch gespielt. Wollte ich raus und wollte was essen. Dann habe ich den Stand gesehen, keiner hat gespielt, da habe ich die Demo gespielt. Holy fuck, ist das geil. Ich liebe dieses Spiel, ist so gut. Es ist, wenn du den ersten liebst, wenn du den ersten mochtest, dann liebst du den zweiten umso mehr. Das ist dasselbe Spiel. In tausendmal geiler.
Für Konsole dann.
Für Konsole jetzt. Also es ist jetzt ein PS4-Spiel, also Vita ist ja eh tot, deswegen. Ja. Aber sie haben halt genau dieselbe IP mit denselben Charakteren und mit derselben Aura, das gesamte Ding. Also es fühlt sich sofort an wie Gravity Rush. Hat auch wieder diesen Ghibli-Grafik-Style, das hat wieder dieselben Spielfiguren. Ich habe auch, das sind auch wieder diese Tricksequenzen, das sind wieder so Comic-Panels, die du da liest. Das ist alles, also wirklich 1:1, genauso wie bei Gravity Rush 1, was gut ist, weil das war halt ein tolles Ding. Und aber sie haben halt die Action und die Welt und die Details halt verzehnfacht irgendwie, weil es jetzt PlayStation-Spiel, also PlayStation 4-Spiel ist. Und das ist so jetzt ungefähr so dreimal so viel Girl Power, was super geil ist. Und sie haben, also Magical Girl Power. Und das Geile ist, vielleicht erinnerst du dich noch an dieses Force Unleashed, dieses Star Wars Spiel von früher, wo du halt so Leute durch die Gegend schmeißen konntest und sowas. Das kannst du jetzt in Gravity Rush auch. Es gibt also du kannst dasselbe Zeug machen wie vorher auch. Du kannst die Gravitation auflösen, du kannst halt durch die Luft fliegen, ne? Das Zeug, was man halt so kennt, was auch cool war. Aber jetzt hast du viel mehr Möglichkeiten, im Kampf zu interagieren. Und eine der geilsten Funktionen ist, du kannst halt diese, so ein bisschen wie der Jedi-Ritter, so Gegenstände in deiner Umgebung so aufsaugen zu einem Ball. Also das ist ja wirklich so wie so ein kleiner Wirbel, der sich so bildet. Und dann hast du halt so einen Ball aus Trümmern. Manchmal auch Menschen, wenn die irgendwie damit anstecken. So. Und dann kannst du diesen Ball dann einfach schleudern. Und je nachdem, wie heftig du das machst, dann gibt es so eine Anzeige, wie voll dieser Trümmerball, der Schrottball ist, wie viel Schaden der verursacht. Und das sind dann, also es sind ja immer diese Nevi-Wesen, diese Schattenwesen, die du da als Gegner hast, die tauchen hier auch wieder auf. Aber du hast jetzt auch so eine Armee von Mechs, die du bekämpfen musst. Und das ist großartig. Irgendwie gab es dann, also die Demo endet mit so einem Endkampf gegen so einen Riesenmech, der macht dann auch erstmal gleich so einen ganzen Marktplatz kaputt. Das sind so viele Partikeleffekte, habe ich noch nie auf einer PlayStation 4 gesehen. Da fliegt echt alles durch die Gegend und alles physikalisch gerecht. Also das ist technisch richtig geil. Aber und du kannst dann aber auch wirklich diesen ganzen Marktplatz zerlegen und alles draufschmeißen. Also, und dann gibt's halt irgendwie Moves, die mit der Gravitation zu tun haben. Du kannst in die Luft fliegen und dann so so aufgeladene Tritte irgendwie machen. Und du hast jetzt eine Partnerin, das ist die Raven aus dem ersten Teil. Die sind jetzt in diesem Teil befreundet. Und die machen, deswegen sage ich Magical Girl Power, jetzt diese Moves, die du aus Sailor Moon so kennst. So. Also du kannst so Sachen auslösen, dass sie dann zu zweit so Kicks machen oder so Wirbel und so. Und ähnlich wie im ersten Teil gibt's dann auch immer so so Abstöße von Kämpfen. Also wenn du den Roboter jetzt so den Finish-Moves machst, dann ist es auch so ein super übertriebener Anime-Super-Style. Weiß ich nicht, wo sie durch die Luft fliegen und 3-4 Mal gegen das Ding treten und es explodiert dann in allen Formen und Farben. Und dann sind ja auch noch diese Maskottchentiere mit dabei. Also die Katze, die Kosmoskatze ist auch wieder mit drin. Es ist so geil. Also ich hab ohne Ton gespielt, dummerweise, war kein Kopfhörer dran. Deswegen hoffe ich, dass die Musik auch so klingt wie im ersten Teil. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Aber so wie sich das angefühlt hat, wie sich das gesteuert hat, das ist wirklich wie der erste. Also wer den ersten mochte, ja, ich glaube, der wird den zweiten lieben.
Aber auch anders, die Leute, die den ersten nicht gespielt haben, dürfen sich, glaube ich, drauf freuen, weil das ist ein absolut empfehlenswertes Spiel, was völlig untergegangen ist.
Total.
Und freut mich total, dass diese IP oder diese Spielidee nochmal kommt. So, ja.
Genau, da gab es jetzt die Remastered so, also dieses als Vorspann haben wir gecastet.
Gepastet.
Gepastet. Ist auch, ist auch wirklich mittlerweile, dadurch, dass es wirklich kein großer Titel ist, auch wirklich günstig zu erwerben. Also ich habe es jetzt auf Amazon für 15 gesehen. So. Also wer will, der kann sich das echt günstig nachholen. Der zweite ist halt technisch dann jetzt auch beeindruckend. Das ist aber im Remaster nicht wirklich der Fall, weil das halt dieses Vita-Ding ist und man sieht ja schon Handheld-Spiel und so weiter und so fort. Der zweite ist echt, also sieht aus wie ein Trickfilm, hat total krasse Physik. Irgendwie ist eben mega detailliert, hat auch natürlich wieder diese offene Welt, spielt auch wieder in dieser Wolkenstadt übrigens, also es hat auch wieder diese Atmosphäre, dieses Ghibli-typische, so Schloss im Himmel und sowas, irgendwie an sowas erinnert das auch und das war echt cool und Steuerung ist jetzt nicht weder schlechter noch besser, sondern genauso wie im ersten, also wer den ersten gespielt kommt, ist sofort klar, aber es ist halt auch immer die Frage der Orientierung, weil dadurch, dass du die Gravitation auflösen kannst, fliegst du ja auch wie wild durch die Gegend und musst auch wirklich gute Raumorientierung haben, also das hat sich auch nicht geändert, weil also wem schlecht geworden ist beim ersten, der wird bei den zweiten dieselben Probleme haben. Und das Coole ist, Cat hat sich auch nicht verändert, also die Protagonistin. Also man sieht schon an den Texten, die man lesen konnte, das ist die Cat, wie man sie lieben gelernt hat, halt. Sondern also so ein kleines bisschen, so ein bisschen zu hilfsbereit, so, also zu gutmütig, weil also deswegen hatte sie so viel Ärger ein.
For her own good.
Ja, aber so, ja genau, aber trotzdem so auf eine sympathische Art irgendwie. Man mag die sofort. Und Raven ist halt eigentlich so genau das Gegenteil von ihr, so eine düstere Person. Aber diesmal ist sie halt gutmütig so. Und es gibt halt diesen geilen Moment, dann kommt, du kämpfst irgendwie und dann kommt Raven so und die beiden begegnen sich und sie sagt so, ich habe gehört, hier müssen wir ein paar Ärsche drehen. Also in einer anderen Sprache jetzt. Aber so ungefähr heißt es das so. Und dann sie so, yeah, yeah. Und dann ist es wirklich wie ein Sailor Moon. Und es ist so geil. Also ich habe mich so gefreut. Großartig, freue ich mich total. Und es macht auch gute Laune. Also man merkt es an mir. Man spielt es, es hat auch nicht so, es ist, der erste war zwar in vielen Stellen surreal oder auch komisch, da merkt man, dass es vom Team Siren war, also von den Leuten, die Forbidden Siren gemacht haben, was ja super albtraumhaft war. Das ist, aber man hat durch diese lebendige Welt, durch diese Umgebung, durch diese Stadt auf jeden Fall auch sofort so eine etwas fröhliche Grundstimmung. Ich freue mich tierisch auf dieses Spiel. Großartig. Kommt, glaube ich, auch im November, meine ich, also dieses Jahr auf jeden Fall zum Weihnachtsgeschäft noch raus. Großes Ding. Cool. Das war mein Highlight des, neben Resident Evil war das jetzt mein Highlight des Tages irgendwie. Großartig.
Sehr schön. Ja, ich glaube, wir sind durch mit den Highlights heute.
Ja, ich habe sonst nichts besucht. Ne.
Ja. Reicht ja auch für heute.
Ich glaube, dann haben wir das auch abgedeckt. Also wegen diesen Interviews gucke ich mal, aber ich habe einfach. Ah nee, doch, ich habe eine Sache habe ich noch. Das mache ich jetzt aber noch eben. Ich habe noch ein Interview mit World of Final Fantasy gehabt. Das ist interessant, weil, also es kommt ja Final Fantasy 15 raus, das ist Main Storyline und das große, fette Spiel, auf das alle warten, wurde jetzt leider 2 Monate verschoben, kommt aber dieses Jahr auf jeden Fall noch raus. Und World of Final Fantasy ist so ein Spin-Off-Spiel, wo niemand so richtig wusste, was wir damit anfangen sollten, weil das irgendwie so SD-Figuren waren, also diese super deformen mit Riesenköpfen und kleinen winzigen Beinchen so. Und
so ein Final Fantasy Metagame eigentlich. Ja, das sind so genau. Alle Final Fantasy Universen richtig. Zusammen.
Und das war ein sehr langes, interessantes Interview. Ich habe viele Fragen gestellt. Da gucke ich auch mal, dass wir das vielleicht auch ungeschnitten dann später nochmal irgendwie bringen können. Aber das Geile ist, also dieses, ich war ein bisschen überzeugter nach dem Gespräch. Ich wusste am Anfang nicht so wirklich, was sollte ich damit anfangen. Weil das wirkte so ein bisschen wie so ein müder Versuch, nostalgische Gefühle bei den Final Fantasy Leuten zu entwickeln und so gingen auch meine Fragen so in die Richtung, so ist das jetzt sowas wie Kingdom Hearts, nur halt mit Final Fantasy Charakteren und so und sie wollen versuchen halt beides zu machen, sie wollen auf der einen Seite natürlich, sie haben sich überlegt, dieses neue Final Fantasy 15 ist halt sehr erwachsen, da geht's um Themen wie Vaterschaft, Familie, natürlich Krieg und solche und es ist halt vom Stil auch sehr viel düsterer und spricht eigentlich mehr so die Leute über 20, 25 an. Sie wollten mit World of Final Fantasy einfach jüngere Leute ansprechen, die aber trotzdem Interesse wecken, um für die Classics so. Und es ist schon so, dass die Figuren, die dort auftauchen, so Lightning und Cloud und wie sie alle heißen, also Strife, dass die halt irgendwie zwar da auftauchen, aber sich nicht an das erinnern, was sie in ihrem Hauptspiel gemacht haben. Also es ist halt jetzt nicht so, dass da irgendwelche Timelines gekreuzt werden, diese super abgefahrene Star Trek-Geschichte, sondern schon eher so, sind einfach die tauchen da auf. Aber das Interessante ist, und da bin ich plötzlich hellhörig geworden, diese Hauptprotagonisten sind Geschwister und das Hauptthema des Spiels ist tatsächlich auch Geschwisterliebe und Familie. So, bei jedes Final Fantasy hatte irgendein Thema. Also das, was Vaterschaft bei 15 ist und das war ja, was da viel diskutiert wurde, wie Jungs so unter sich sind, wenn sie unter sich sind, wie unser Podcaster unter sich sind, wenn sie unter sich sind. Und auch so, die hatten alle so Themen. Also es geht oft um Liebe
Und da haben sie überlegt, okay, Romanze und sowas ist eigentlich immer ein Kernding, aber wir wollen es hier anders machen und diesmal ist es halt Geschwisterliebe. Also
aber jetzt keine erotische Geschwisterliebe?
Nein, gar nicht, sondern, nein, Familie, also wirklich Familie. Echte Geschwisterliebe. Also es sind halt zwei, das sind halt Zwillinge, aber halt Bruder und Schwester. Und weil die sahen sich so ähnlich und deswegen bin ich auf diese Frage gekommen. Die hat wohl anscheinend auch nicht so oft viele Leute gestellt. Aber es ist keine, natürlich, also zum Glück keine romantische Beziehung, sondern es ist halt einfach Geschwisterliebe. Und das ist so das Hauptthema des Spiels. Und eine Mechanik, also ansonsten ist es halt Final Fantasy, wie man es kennt, blablub, sieht halt auch genauso aus. Aber eine Sache, die interessant ist, man kann jederzeit zwischen zwei Größen wählen. Man hat im Trailer gesehen, es gibt diese SD-Form, die super deformt, super klein und komisch. Und dann diese, ich sag mal, Kingdom Hearts-Variante, so, wo die Köpfe zwar größer sind als in der Realität, aber die Körper trotzdem immer ein bisschen kleiner. Man kann im Spiel zwischen jederzeit zwischen diesen beiden Versionen wechseln. Und dann habe ich gefragt, warum habt ihr das so gemacht? Und zwar konnten sie sich nicht entscheiden zwischen den Art-Designs. So, dann sind sie halt zu dem Art-Designer gegangen und der hat diese zwei Entwürfe gemacht. Die haben gesagt, die sind beide geil. Und dann, ja, was machen wir jetzt? Ja, dann bauen wir noch beide ins Spiel ein und dann machen wir daraus eine Spielmechanik. Ja, cool. Und dann ist das so, dass du wirklich in Kämpfen immer wechseln musst zwischen diesen beiden Versionen. Du kannst zum Beispiel nur dich auf Roboter setzen, wenn du eine SD-Version bist. Du kannst aber auch in anderen Sequenzen den einen auf den anderen stapeln. So, weil das nur geht, weil der eine dann diesen Quadratknopf hat, so. Und da habe ich bemerkt, das ist cool. Die nehmen das jetzt gar nicht so ernst, so. Ist halt schon ein bisschen lustiger, dieses ganze Spiel. Und ich bin mal gespannt, wie diese merkwürdige Mischung aussieht. Es ist ganz obskur irgendwie, finde ich. Aber auf der anderen Seite hat das Gespräch auch das Interesse geweckt. Und dieser Produzent, der da war, den wir interviewt haben, das war so ein Gruppeninterview, der war auch immer so ein bisschen schelmisch bei seinen Antworten. Der wusste anscheinend auch, dass das komisch ist, das Spiel. Und er freut sich jetzt natürlich, dass World of Final Fantasy vor Final Fantasy 15 rauskommt.
Das ist natürlich auch mehr Freiheiten, wenn du kein Main Final Fantasy Titel machen musst, sondern eben so ein Spin-Off-Geschichte machen kannst.
Ist aber, also was ich unterm Strich sagen kann, was ich gesehen habe, die haben uns halt auch ein bisschen Gameplay gezeigt und so, ein gutes, gesundes Gegengewicht zu Final Fantasy 15. Also wer 15 spielt und das Gefühl hat, er wird erschlagen von Dramatik und das meine ich jetzt wirklich nicht negativ so, aber wer sagt, das ist mir ein bisschen zu viel.
Nicht mehr luftig genug.
Nicht mehr luftig genug und ein bisschen zu ernst und vielleicht, also der Stil ist ja schon sehr sehr, sehr düster und es geht ja auch um so wirklich düstere Themen, soweit ich gehört habe. Und die Demo hatte auch den Eindruck gemacht, dass man da wirklich einen erwachseneren Ton anschlägt. Da ist World of Final Fantasy einfach so ein bisschen mehr wie das alte, so ein bisschen bunter und ein bisschen romantisch verklärter so. Und ich glaube, damit tobt man dann auf jeden Fall beide Fans ab. So, ganz merkwürdiges
Spin-off. Beide Fans, die zwei.
Was?
Du hast gesagt, dann holt man beide Fans ab.
Oh also Gott, das ist so spät.
Also die zwei Final Fantasy neben Robin noch den einen Typen
aus Wuppertal. Noch den anderen, noch diesen anderen aus Wuppertal. Nein. Aber ich glaube, das ist also für den 15 die Richtung nicht gefällt. Ich glaube, die sollten sich das mal angucken irgendwie. Andersherum, wer das Bunte nicht mag, die gibt's ja auch. Also die sagen so, mir gefällt das Neue besser. So was ab 13 so passiert oder meinetwegen auch schon ab 12. Die sollten sich das vielleicht jetzt nicht als erstes angucken. Die sollen dann lieber bei 15 bleiben.
Gut, das war's für heute.
Ja.
Wir gehen jetzt mal schlafen.
Wie spät haben wir jetzt? Guck mal auf die Uhr.
Ich sag's lieber nicht. 3:15.
Leck Scheiße. Mich am Arsch.
Weißt
du, mein nächster Termin ist? Um 9.
Ja, danke, meiner auch. Aber Last Guardian, da steht man gerne für auf.
Holy fuck.
Ich bin sehr gespannt.
Ich bin so neidisch, ne?
Ihr dürft jetzt noch zum Schlummern, während wir uns die Zähne putzen. Kriegt ihr jetzt noch das Interview mit dem Oculus Rift-Chef. Nicht Paul Malacky, sondern der andere. Der Name, den schneide ich jetzt gleich rein, wenn ich ihn wieder hab. Tut mir leid. War ein sehr cooles Interview. Ich habe ihn nämlich auch gefragt, warum es kein Porn gibt auf Oculus. Und der PR-Chef wurde sehr nervös nebendran. Was? Hat sehr viel Spaß gemacht. Viel Spaß mit dem Interview und bis morgen.
Bis morgen. Tschüss.
Tschüss.
Because our listeners don't see you, can you start with introducing yourself?
Sure, I'm Nate Mitchell. I'm VP of Product at Oculus. I'm also one of the co-founders of the company.
I just played a couple of Oculus demos, like last year and the year before, and I'm a big VR buff, and I enjoy the experience. This year, the new touch controllers, I already played them a couple of years ago, but is this the main focus, the new touch controllers?
It's definitely one of the big focuses for us right now. So touch is launching later this year. We haven't announced an exact release date or price quite yet. We're going to have more news at Oculus Connect 3, our annual developer conference. But the team's hard at work on just putting those final touches on the hardware, making it really perfect. On the software side, making sure everything is just, you know, continues to be the highest quality VR experience out there in terms of Rift Plus Touch. And then on content, we have, you know, over 30 fully featured games launching with Touch and a lot more coming soon after launch. So doing everything to polish the experience, just make it as good as gamers around the world expect. Hmm.
This year at Gamescom, it's the first time I experience more game, full game features in VR. Last year it was stuff like the climb and stuff like that, where you have one arcade experience and they flesh it out like Crytek did. Do you see that happening now for the launch of the touch controllers and the whole VR market?
Yeah.
That's, how important is the full game experience?
So we think it's really important. It's a really important part. I think that, look, there's a ton of cool tech demos out there. There's a ton of cool 360 video. There's all sorts of cool, you know, productivity applications. People are using VR to do all kinds of things. For us, and making sure that there are fully featured games, deep, compelling games is super important, both on Rift, on Gear VR too, on the mobile side, and then on Touch. You know, we have a lot of content out there. I think we're investing more than anyone else in the VR ecosystem and making sure there's great content for gamers to play and really trying to kickstart that flywheel so developers can build bigger, better, you know, riskier games earlier. And so we think it's just fundamental. So we've been investing a tremendous amount. You know, we launched a ton of content at Rift Launch. In a way, Touch is almost like the second generation of Rift content. And we're just really excited to be able to get that in people's hands.
Why did you decide to keep the Touch controllers like 1 year after the initial release? What was the discussion behind? Was it a big fight between you guys? Like, can we release it without Touch? Do we have to release it without Touch?
So there was definitely a discussion. I think there were a couple of things that made it easy, pretty easy decision. It's a tough decision, but it's a relatively easy one. I think the first is just that Oculus was founded in August of 2012 is when we held the Kickstarter for the development kit. There are a lot of developers who have been with us on this journey since the very beginning. A good example, CCP. They actually backed the Kickstarter. And a number of developers did, right? Same team, Playful did, the same team who did Lucky's Tale. And these people started developing content for Rift, for VR, before, you know, touch and motion controls were ready. And so when we went to go put the finishing touches and get Rift out there to people, they said, we want there to be a gamepad. We want there to be keyboard and mouse support. We want to make sure that all these titles that we've been working on for so long, that gamers can finally enjoy them. So that was one part. And that was important to us because we really do try to listen to our developers and you know, do the right thing by them. I think another easy answer, though, too, was that Touch was just taking us longer to get right than we initially anticipated.
Yeah.
I think we have done a lot to make Touch, to get Touch where it is. And that was not a process that was ready to go when Rift launched. And so when you look at potentially holding back Rift, there's also Touch is going to cost money. That would increase the price of Rift.
Yeah.
We really optimized for getting Rift out to as many people as possible, as fast as possible, letting developers, you know, start shipping content and then bringing Touch as an add-on to that, when it's ready, when it's perfect. We really believe in that strategy. And it was, the right one for us. We really feel really good about the position we're in today and the excitement around Rift. And there's a ton of really great gamepad content out there today. Yeah. We've talked about Lucky's Tale. We've talked about Valkyrie. You know, Minecraft just launched on Monday. Project Cars is one of the most popular games around the office. Blaze Rush. So there's a ton of great, awesome VR stuff today, even with gamepad. And we're really pleased with that. I think you're going to see more gamepad stuff, actually. And then Touch, you know, provide a totally new set of experiences that are possible for developers.
There's going to be mixed games, I think, as well. Like Resident Evil tries to make a game for both. Like, you can switch instantly. That could be possible as well.
Yeah, absolutely.
How do you call the feeling? I played a couple of hours today in VR. I played right now 3 demos here, and I played some other stuff. Do you have like people in your company that do science on the stuff that makes VR with your body and with your mind and your experience?
So basically perceptual psychology, right? The whole concept behind VR is that we're sort of driving your perceptual system with synthetic or virtual inputs for the most part, and really trying to make you totally immersed in that experience. And so absolutely understanding the human perceptual system is really fundamental to making it a great experience. And yeah. most important, fundamental to making it a comfortable experience. Yeah. That's something we've really, you know, hung our hat on at Oculus, is that VR has to be comfortable. You've probably tried a lot of VR headsets out there or even systems.
Bad versions of stuff like
and there can be stuff that is just terrible. And yeah. really for us, we've had this laser focus on making it super comfortable, because you want to jump in there and you want to play Valkyrie or Lucky's Tale or, you know, Wilson's Heart for lots and lots of hours, and just getting that right takes a tremendous amount of research and effort, and really, to your point, understanding of how the human perceptual system works. So we're really proud of the achievements on Rift and on Gear, and it's only going to get much, much better as we go. We really think we're leading the way.
Do you think as a community we have to discuss certain behaviors regarding VR? Like, for example, parents and kids. I got two kids. And I'm not sure how I should. And I'm not sure how I should be as a parent regarding VR.
Yeah.
They are now 13 and 11, mm-hmm. and they already they see me wearing the developer kit too, and they tried Lucky's Tale and stuff like that. But I'm not sure how can I introduce kids to the VR? Should I introduce kids to VR? Do you think the we as a community have to find new rules or new behaviors like that?
I think it's too early to say for sure.
There's no science on it, really.
There's not that much science. Our device is 13 plus, and we really recommend that you're over the age of 13 to enjoy Oculus experiences. I think that just like any new medium, whether it's film or television or video games, families families and communities will have to find different ways to manage that with their kids, with loved ones, whatever it is. I think there is, I will say, though, a future that I am really excited about where VR is used a tremendous amount in education. And I think the power of really doing hands-on learning, being able to travel anywhere. You can imagine a chemistry class with touch where you're mixing chemicals, totally safe, no resources consumed, but really going hands-on. And when you're immersing yourself in the experience and the experience is hitting all your senses, it's so much more of a lasting memory and impression. So I'm very, very excited about the future of education, simulation training, where VR is an integral part of the experience. Now, we're not there today, but just like there's started out, we got to the point where there's a computer in every classroom.
Yeah.
Now every kid has an iPhone. There's a path. And we're at the very beginning of that, but I think we'll see that over the next 5-10 years, VR really become ubiquitous.
In our podcast, we talked about the chances and the risks of VR. And one of the things was that I think it's very important for history classes and stuff like that. Just imagine you can visit the Colosseum
my example, actually. And not only can the kids visit the Colosseum and see it today or as it was, they can go together, right? So it's Magic School Bus. They'll put on a headset and you wave to each other. They can point at things. The teacher can take them on a field trip.
And if they
don't
behave, you just give them swords.
There you go. Yes.
Regarding the education stuff, the Oculus store is very strict with what comes into the store. You mentioned that you have to be very focused for the experience of the players, that's not nauseating and stuff like that. But is it also keeping a break on the VR development, do you think?
So I think it's a really interesting question. So on comfort ratings, let's start there. On comfort ratings, we have three primary comfort ratings in the store: comfortable, moderate, and tense. And we don't put any particular restrictions on the content that comes in. So if you jump on Rift today or Gear today, you'll see a ton of intense content. Mm-hmm. You'll see a ton of comfortable content. And people really gravitate to very different things. Some people really want that heart-pounding thrill of an Eve Valkyrie. Other people want something more relaxed, like a Farlands or an Oculus video. So I think that's one thing. I think, there's 100 experiences in the store today, but Oculus, like the Rift, Rift, for example, is a totally open platform. Mm-hmm. So you can actually develop a piece of content and email it to me, mm-hmm. and I can actually run it on my Rift without ever using the Oculus store. And we wanted to enable that so that, developers can experiment, developers can sell their own content, totally circumvent Oculus if that's what they want.
Okay.
We're just there to try to help facilitate distribution of great experiences to make developers successful and make users really happy. So we try not to be any sort of iron wall. We really are trying to foster this ecosystem and this community. I think that's what VR needs most right now, is just everyone coming together and making it happen. So anyway, that's a bit of our sort of thinking around the story.
I think it was an important move, like a signal to say you can run non-licensed stuff on the Oculus and stuff like that. But, you know, we Europeans are a little bit more tolerant regarding adult content and stuff like that. Do you think it's because Oculus is an American, US company, US-based company, that there's no sex content and porn stuff?
No, I think it's more about our cultural values. And I could talk for a long time about all the reasoning there, but adult entertainment is just something that we have a zero tolerance policy for within the company.
Yeah, but why is it?
I mean, I give you a really simple example. When you have adult entertainment and those types of things associated with your technology, it makes it way less likely for women to come work at your company. Mm-hmm. And for us, we want to have a very diverse group of people, a very diverse background of folks. And the idea that someone might say, I don't want to work at Oculus because they're associated with adult entertainment, as a founder, is something I just can't stand for. So there's many, many, many reasons, and we won't go into all of them here, but it's just, we have a zero tolerance policy. Okay.
Because in the old days, it was always like, should I buy VHS or Beta? And the porn industry actually decided.
Yeah, help make that technology happen.
And,
yeah.
A couple of years ago, we joked around that, let's see what the porn industry decides on. Is it Oculus? Is it Vive and stuff like that? And now there's zero tolerance on any platform and PlayStation as well. So my question was if it's based on the US heritage.
I think it's just based on our cultural values.
Yeah, okay. What's the next step for Oculus after the touch? What you're aiming for?
Interesting question. We haven't announced anything quite yet. I think we're shipping updates to Rift every single month. We're improving a ton of this technology under the hood. We're adding new user features, all kinds of stuff around social. On Gear VR, we're doing the same thing, working with Samsung on just pushing it, making it the best experience, the bleeding edge of mobile VR, and making it best in class. We're going to keep doing that into 2017. We've got a lot of content coming. We've got a lot of apps and experiences and things that are going to evolve the platform. And we will definitely have some announcements in the pipeline about new innovations and hardware that we're working on. But again, nothing quite yet. Really, for right now, the laser focus is getting Rift into more people's hands, getting Gear into more people's hands, and launching Touch and blowing people away when they get it in their hands later this year. Mm.
Since we're a gaming podcast, of course, it's like a filter bubble, we think games is the most important part of VR, but how important is games for Oculus, and is the other, like we talked about, the history and the industry and like CAD, like architecture and stuff like that? Is that even more important as a business model?
So,
medicine.
The short answer is no. I think the way that we think about virtual reality is it's the next computing platform.
Yeah.
But our roots come from games. I mean, Brendan, Mike, myself, Palmer. Palmer, when he started on this journey, the story he kind of tells, I'm going to paraphrase a bit, but he's trying to play Fallout 3 and step inside the experience like the Matrix. Mm-hmm. And he's going out there buying all these VR headsets, that old VR headsets, and none of them deliver that experience. So, that's sort of where his dream started in a way. I think science fiction fuels that, which is very close to many of the game fantasies too. This little Snow Crash, some Ready Player One. Anyway, our roots are in games. We come from the games industry. Game developers are the ones who can make real-time experiences. And we started Oculus with a vision of really revolutionizing the game space and, not replacing traditional games, but complementing them and opening up this totally new medium, letting you step inside. So we are thinking very big over the long term, but games is fundamental to who we are, and we've tried to build Rift and Gear so that any gamer out there, when they pick it up, this is an awesome gaming device.